Krimi-Duett, der Podcast für Spannungsliteratur.
Hallo und herzlich willkommen zum Krimi-Duett. Im Podcast für Spannungsliteratur sprechen wir regelmäßig über das weite und auch wunderbare Feld des Buchmarkts, speziell über Krimi, Thriller und Co. Ich bin Caroline Frey und schreibe Bücher. Am 14. August erscheint im Rowohlt Verlag mein Debüt, der Thriller Das Krähenzimmer. Und spätestens dann wird er auch in allen Buchhandlungen zu finden sein, unter anderem auch im Hemmet in der Friesenstraße in Berlin. Das wird betrieben von meinem lieben Mitpodcaster Christian Koch, dem es hoffentlich blendend geht. Er sieht auf jeden Fall so aus. Hallo Christian.
Hallo Caroline, alle Zuhörenden grüße ich genauso. Ja, ich bin gut gelaunt und freue mich auf alles, was kommt, diese Podcast-Folge und natürlich auch aufs Krähenzimmer.
Sehr schön. Wir sprechen in der heutigen 24. Folge über die Juni-Novitäten, über den Thriller Happy Wife im Rahmen von Zwei Stimmen, ein Buch und natürlich in unserem Schwerpunktthema darüber, wie eigentlich ein Buch entsteht, beziehungsweise wie gelangt ein Roman von der ersten Idee des Schreibenden über die Buchhandlung und schließlich in eure Hände. Christian, diese Folge könnte auch heißen Der lange Weg zum Buch. Denn dass da wesentlich mehr Schritte dahinter stehen, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt, darüber reden wir jetzt in unserem Schwerpunktthema der Folge. Und uns haben dazu auch einige Fragen, sowohl per Mail als auch via Instagram erreicht. Danke dafür erstmal. So hat zum Beispiel Jackie in Bezug auf meinen Roman Das Krähenzimmer gefragt, warum Krähen sind ja wirklich tolle Tiere. Thorsten hat eine Frage in Richtung Christian formuliert, nämlich, wann erfährst du von Neuerscheinungen? Und auch die liebe Leni hat uns geschrieben und gleich mehrere Fragen gestellt. Sie hat übrigens als Krimi-Leni auch schon öfter mal auf Spotify kommentiert. Sie schreibt, Hi Caroline, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Schwangerschaft. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen, vielen Dank. Dein Buch habe ich bereits vorbestellt. Mich würde interessieren, wie du die Geschichten planst und wie du die Figuren entwickelst. Wie lange dauert dieser Prozess? Hast du die Story komplett im Kopf oder ist das ein dynamischer Prozess? Fällt es dir leicht, Ideen zu entwickeln? Identifizierst du dich mit einer Figur? Ja, vielen Dank, liebe Leni, auch für die guten Wünsche, aber auch an euch anderen, die ihr uns geschrieben habt. Wir versuchen, auf die meisten eurer Fragen heute einzugehen, auch wenn man mit diesem Thema vermutlich 3 Folgen komplett füllen könnte. Oder Christian? Das ist auch schon wieder ein weites Feld.
Das ist definitiv ein weites Feld. Ist auch, finde ich, ein Paradebeispiel thematisch gesehen für, man kann das aus verschiedenen Perspektiven sehen. Du als Autorin, ich als Buchhändler, die Leserschaft da draußen gibt's ja auch noch. Dann die Verlage nicht zu vergessen. Ich glaube, es ist wie so oft im Krimi-Duett, wir können Themen anreißen, wir können vielleicht, wenn es gut läuft, Interesse wecken, aber es ist unmöglich, alles zusammenzupacken in einer Sendung. Ich glaube auch in 3 nicht. Aber das finde ich überhaupt nicht schlimm, weil unser Podcast soll ja Lust wecken, Interesse wecken auf Neues, auf Altbekanntes. Dieses Thema finde ich schon, ja, ich finde es besonders cool, muss ich einfach sagen, weil egal, was es jetzt genau für ein Krimi ist, ob es ein Thriller ist, ob er schmal ist, ob er alt ist, ob er eine Neuerscheinung ist, das ist das, was uns und die Community ja verbindet, Lust aufs Lesen. Von daher, wie entsteht eigentlich ein Buch? Wie kommt es dann in die Buchhandlung? Wann erfahren die Buchhandlungen davon? Was machen die Verlage? Das ist ja heute Thema.
Deshalb lass uns jetzt am besten mal direkt beginnen.
Genau. Und deswegen frage ich dich auch ausnahmsweise mal zuerst, wie startest du als Autorin in ein Buchprojekt oder mit einem Buchprojekt? Und was mich zuerst interessiert ist, was ist bei dir zuerst da? Die Idee, Figuren oder eine wichtige Figur, das Setting, also was ist in deinem Kopf zuerst da?
Oh, das ist eine sehr interessante Frage. Also bei mir ist tatsächlich zuerst die Idee da. Das ist wie so ein Glühwürmchen, was irgendwie aufblitzt und das muss ich dann fangen und festhalten. Und im Fall von Das Krähenzimmer waren mein Mann, damals noch mein Freund, und ich im November 22 an der Ostsee für ein verlängertes Wochenende. So ganz normal in einem Ferienhaus. Und in der ganzen Siedlung waren aber nur Ferienhäuser, die zu dieser Jahreszeit nicht besetzt waren. Und dadurch war das irgendwie eine ganz unheimliche Atmosphäre. Und ich dachte so, wenn hier jetzt jemand alleine Urlaub macht und da irgendwas passiert, dann würde niemand die Schreie hören. Und genau das spielt ja jetzt auch eine zentrale Rolle im fertigen Buch. Bisschen Gesellschaftskritik ist ja auch dabei, weil der Tourismus, der hält natürlich viele Orte, gerade an der deutschen Küste, am Laufen. Aber Saisonarbeit ist auch hart und ist definitiv auch ein Problem für die Region. Ist aber nur am Rande Thema, auch nochmal zur Einordnung meines Buches. Mir war irgendwie sofort klar, dass ich keinen so blutspritzenden, plotgetriebenen Thriller schreiben will, sondern dass es so einen subtilen Spannungsaufbau mit besonders in der ersten Hälfte viel Fokus so auf unheimliche Atmosphäre, auf komplexen Figuren geben soll. Und jedenfalls habe ich diese Grundidee in der Notizen-App meines Handys aufgeschrieben und als ich dann nach einem neuen Buchprojekt gesucht habe, habe ich sie Ende 24 müsste das gewesen sein, wieder herausgeholt und dann peu à peu weiterentwickelt. Im Januar 25 habe ich dann quasi so, ich sage immer so Method Writing betrieben und mich eine Woche in ein einsames Ferienhaus an der Ostsee eingemietet. Da erinnerst du dich vielleicht auch noch dran, Christian, habe ich dir auch von erzählt. Und habe da so recherchiert und habe richtig angefangen, so an der Story zu feilen, das Setting ausgearbeitet, die Figuren entwickelt. Die Krähen kamen dann zum Beispiel erst beim Schreiben dazu. Die waren dann noch gar nicht in der Planung präsent. Ich fand sie ja schon immer cool, so spätestens seit ganz klassisch Poe's The Raven. Aber die haben dann beim Schreiben immer mehr Platz eingenommen. Und in diesem Fall war das schon ein dynamischer Prozess, der zeigt auch, dass man nicht alles planen kann beim Romanschreiben. Ich finde auch besonders interessant, wie unterschiedlich die Figuren der Geschichte die Krähen wahrnehmen. Also für Lotta, die Protagonistin, sind sie ja tröstlich. Sie stehen für das Bekannte, für das Gute, für eine andere Figur, da möchte ich jetzt nicht spoilern, eben mehr für das Dunkle, das Unheilvolle und sie hat regelrecht Angst vor ihnen. Daran anschließend mal eine Frage an dich. Es gibt ja einige Autoren, die lassen sich zum Beispiel auch durch Nachrichten zu ihren Büchern inspirieren. Ne? Also Inspiration kann ja eigentlich alles sein. Ich finde es immer ganz gut, wenn die Idee, dieser Funke aus einem selbst kommt, wie in diesem Fall bei mir, so eine Reise, ein persönliches Gefühl, das dann irgendwie ausgelöst wird. Aber hattest du eigentlich schon mal den Fall, dass ein Autor dich angesprochen hat, so nach dem Motto, was läuft denn auf dem Markt oder was läuft denn im Hammett besonders gut, um dann tatsächlich nach dem Markt zu schreiben?
Nein, ich sage mal, so krass hatte ich das noch nie. Ich habe durchaus Autorinnen und Autoren im Hammett als Freunde, Bekannte, als Kundschaft. Ne? Bestellen ja auch welche Bücher bei mir, kaufen Bücher, welche Bücher bei mir. Natürlich sprechen wir über, was läuft gerade so. Aber eher, würde ich sagen, aus Interesse dieser schreibenden Menschen, weil sie oft zum Beispiel auch ganz andere Sachen schreiben, in ganz anderen Richtungen unterwegs sind. Und da bin ich auch ganz ehrlich, das Hammett ist, so toll das Hammett ist, aber das Hammett hat keine Marktmacht auf diesen großen Buchhandel. Also ich glaube, dann gucken die Leute eher auf Verkaufszahlen der Großen, wenn die schreibenden Menschen das überhaupt wollen. Was machen die 60%, die Amazon, Thalia, Hugendubel ausmachen am Markt? Was läuft da besonders gut? Du kannst dir für Geld auch Zahlen kaufen, Gesellschaft für Konsumforschung und siehst, welcher Buchtitel läuft mit wie viel 100.000 Exemplaren gerade. Es ist eher so im Hammett, dass jemand mit einer Idee reinkommt, die er wie auch immer schon niedergeschrieben hat oder so und mich dann fragt, sag mal, ich schreibe was, was spielt in Berlin der 1910er Jahre. Ne, wir alle kennen welche, die das später spielen, in möchte gern goldenen 20ern. Ich mache aber was, was 1908 bis 1911 spielt. Fällt dir da irgendjemand ein? Ich würde das gern lesen. Wie hat das jemand anders gemacht? Was ich dabei sympathisch finde, ist, ich habe noch nie erlebt, dass jemand mir diese Fragen gestellt hat, um irgendwas zu kopieren oder etwas aufzunehmen, sondern es geht dann eher darum, ich habe ein Projekt oder ich interessiere mich einfach dafür. Keine Idee ist wirklich ganz neu auf dieser Welt oder kaum eine Idee. Wie haben das andere gemacht? Ne? Und das finde ich immer deswegen auch toll. A, finde ich es ehrlich und B, ich bin der Oldschool-Überzeugung, du kannst gut schreiben mit Talent, mit Disziplin, mit allem, aber richtig, richtig, richtig gut bist du, egal wer du bist, egal was du schreibst, wenn du auch viel liest. Einfach, ich glaube, das füttert dein Gehirn, das füttert deine Seele, das kann dir immer noch einen Kick geben, egal wie alt du bist. Es kann dir auch zeigen, wie gut andere sind. Wie gesagt, der Austausch im Hammett ist spannend, aber da fragt jetzt keiner, sag mal, was könnte ich schreiben, um endlich auch mal 40.000 Bücher zu verkaufen. Jetzt habe ich aber wieder eine Frage. Ne, du hast das ja gesagt mit der Idee plus Figuren, das Setting, wie in deinem Fall die Ostsee. Aber was kommt dann? weil das sind ja, selbst wenn du es niederschreibst, erstmal Gedanken, kleine Fetzen, wo vielleicht auch ein paar Puzzlestücke draus werden. Aber es ist ja noch kein wirklicher Beginn, kein wirklicher Anfang. Zumindest so, wie ich mir das vorstelle. Ich schreibe ja nicht.
Also in meinem Prozess kommt dann das Exposé. Das haben bestimmt auch schon viele von euch mal gehört. Das alles, also Idee, Figuren, Setting und so weiter, muss ja in eine Form gegossen werden, damit ich es dann meinem Agenten zeigen kann und der es wiederum den Verlagen auch anbieten kann. Und das ist auch für mich persönlich als Autorin wichtig, weil ich habe ja viele Jahre auch als Projektmanagerin gearbeitet und das kriegst du nicht raus. Also diese gute Vorbereitung, diese Struktur, die man auch braucht, das ist für mich irgendwie essentiell. Also noch ein anderes Beispiel vielleicht, ich muss auch für alle Figuren ausführliche Steckbriefe entwerfen. Ich schreibe auch ganze Kapitel irgendwie aus ihrer Sicht, die ich dann manchmal niemals verwende, einfach um die Stimme zu finden und einen Zugang auch zu finden zu dieser Figur, die ja möglichst dreidimensional auch und echt und komplex sein soll. Und weil die Frage auch kam bei den Figuren, also aus der Hörerschaft, bei den Figuren sind immer auch Sachen von mir drin, aber ganz viele Eigenschaften eben auch nicht. Mit Lotta kann ich mich teilweise schon identifizieren, weil ich glaube, diese harte Schale, weicher, sensibler Kern, das habe ich auch schon ein bisschen. Am wichtigsten sind auch sicherlich die Ausarbeitung und die Motivation der Protagonistin, in diesem Fall eben Lotta, aber auch, und das wird manchmal unterschätzt, des Antagonisten. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass das nicht einfach nur so ein platter Stereotyp ist, sondern dass auch diese Person, sage ich jetzt mal, diese Figur, dieser Charakter gut ausgearbeitet ist. Und das wurde mir dann auch relativ schnell klar. Ich will Kapitel aus Sicht des Täters bzw. der Täterin, was ja für viele auch ein wesentliches Genremerkmal des Thrillers ist. Ich finde es aber einfach auch irre spannend, so in den Kopf von jemandem hineinzuschauen und sich da also hineinzuversetzen in so eine besondere, oftmals ja dann auch irgendwie so kranke Psyche. Und auch andere Erzählformen, also zum Beispiel Tagebuchkapitel, werden geplant und das wird dann alles in einen ausführlichen Kapitelplan gepackt. Also der kann wirklich sehr ausführlich sein. Und in abgespeckter Form wird das dann in dieses Exposé mit allen wichtigen Eckdaten, unter anderem auch, weil du es gerade angesprochen hast, Vergleichstitel, ne, ganz, ganz wichtig. Und dann eben auch mit so einem Handlungsabriss. Also da wird das dann reingegossen.
Das heißt, für dich ist das Exposé aus mehrerlei Gründen, die du gerade genannt hast, quasi der Anfang. Das ist schon Schreiben, aber das ist noch nicht der Roman.
Genau, genau. Das ist quasi noch nicht die Arbeit, also ja, genau, im Manuskript direkt.
Finde ich auch wieder mal wieder spannend, weil so detailliert habe ich das noch von keinem Schreibenden gehört. Klar kenne ich Exposés, ne, die kriege ich auch manchmal, wenn mich jemand fragt, hier, lies da mal rüber, findest du das okay, ist das verständlich? Ist ja auch eine ganz wichtige Frage, weil wenn du da schon 6 Wochen in deinem Kabuff hockst und mit deinem Mac oder mit deiner alten Tastatur, Schreibmaschine schreibst und das Exposé kommt raus, dann ist das deins. Aber verstehen das andere? Sind die Schwerpunkte richtig sichtbar und so? Okay, aber wenn das nun alles fertig ist, geht dann das Schreiben los?
Ja, dann geht endlich das Schreiben los. Und es wurde sogar schon in der Woche an der Ostsee, von der ich vorhin gesprochen habe, geschrieben, weil ich neben dieser ganzen theoretischen Arbeit, nenne ich es mal, den besten Zugang auch zur Geschichte finde, indem ich schon mal parallel anfange zu schreiben. Ja, also das fließt dann einfach so. Trotzdem hilft gute Vorarbeit, wie durch Figurenskizzen, wie durch einen Kapitelplan, sich nicht einfach irgendwann nach 100 Seiten in eine Sackgasse zu schreiben. So kann man sich später dann, also wenn man da gut vorgearbeitet hat, also zumindest ist es bei mir so, ne, es gibt ja auch die Pantser, die schreiben, es gibt immer Plotter und Pantser. Ich bin Plotter und die Pantser, die sagen, ach, ich mache das alles ganz frei und schreibe einfach drauf los und guck, wohin mich der Wind weht. Das gibt's auch, es kann auch funktionieren. Aber für mich ist das eben auch eine Sicherheit, sodass ich mich später einfach voll auf dieses kreative, künstlerische, auf das Schreiben an sich einlassen kann und das dann so fließen lassen kann. Was mir auch gut tut, ist auf jeden Fall regelmäßig zu schreiben, also am besten 4 bis 5 Mal die Woche, keine längeren Pausen dazwischen, weil dann ist man so richtig drin in der Geschichte, in den Perspektiven und so. Und zuerst habe ich die Leseprobe geschrieben, das waren etwa 60 Seiten. Die hat mein Agent dann gemeinsam mit dem Exposé ausgewählten Verlagen angeboten. Da auch jetzt nochmal so ein kleiner Blick in Anführungsstrichen hinter die Kulissen. Das waren damals bei mir, glaube ich, nur so 8, 9 Stück. Wir haben die Liste auch zuerst bewusst klein gehalten und nur Wunschverlage angeschrieben und haben dann gedacht, okay, wenn die alle absagen sollten, dann gehen wir nochmal irgendwie einen Schritt weiter, dann machen wir die Runde größer. Aber als er das rausgeschickt hat, das war vor dem Wochenende irgendwie, Donnerstag, Freitag, und am Montag hatten wir dann schon das erste schriftliche Angebot, was natürlich absolut großartig war, zumal das war ja damals die trubelige Zeit der Buchmesse. Und am Ende haben dann ja 4 Publikumsverlage mitgeboten, sind Teil dieser Auktion gewesen. Ich durfte auf der Buchmesse verschiedene Menschen treffen aus Lektorat, Vertrieb, Programm, Verlagsleitung, eben dieser jeweiligen Verlage, die mitgeboten hatten. Und nach der Messe gab es dann das sogenannte Best Offer. Das sind die letzten Angebote, na, die die Verlage dann machen in der Auktion. Und ich habe mich dann für Rowohlt entschieden. Danach geht aber die Arbeit am Manuskript eigentlich erst richtig los, weil das hat ja dann, also bei mir waren es ja weit über 400 Seiten und das muss dann halt auch innerhalb von Monaten geschrieben werden.
Das ist dann doch mehr, als ich als lesender Mensch dann nur in der Hand halte, ne? Das ist ja schon eine Geschichte vor dem Buch, mit dem Buch. Ja, finde ich auch nochmal interessant. Ich denke auch für viele Menschen da draußen, das so zu hören. Wir haben ja, als du die Idee für das Krähenzimmer hattest, da hatten wir ja schon Kontakt. Wir haben uns ja hier in Berlin kennengelernt. Und ich habe ja damals nur das Exposé gehabt und ich glaube 20 Seiten Leseprobe. Und das war ja, kam ja bei mir super positiv an. Und ich kann mich noch erinnern, als wir damals, da gab es ja diesen Podcast noch gar nicht, sondern nur so eine lose Idee, hey, wir könnten doch und sollten wir nicht und mal einen Podcast. Da haben wir gesagt, wir bleiben in Kontakt, haben wir ja dann auch gemacht. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich dir in den Mails mal geschrieben habe, so jetzt habe ich ja die Leseprobe, das Exposé hatte ich ja sowieso, schick mir doch mal mehr. Ich will wirklich wissen, wie geht diese Geschichte weiter. Und ich war einen Moment verwundert, weil du zwar korrekt geantwortet hast, auch schnell, aber mir gemailt hast, so sinngemäß, ja, ich bin jetzt bei Seite so und so, ich will dir das aber erst schicken, wenn ich bei Seite 220 bin. Es ist mir nicht ganz neu. Es muss einen Punkt geben bei schreibenden Menschen, wo sie sagen, so jetzt lasse ich wen gegenlesen, drüberlesen, testlesen, finde ich überhaupt kein schlimmes Wort. Ja, bin kein Lektor. Ne? Es geht ja nur um meine Meinung, wie finde ich das? Und das würde mich auch nochmal interessieren, gibt's da bei dir eine, ich habe jetzt die Hälfte, jetzt kann ich es an bestimmte Menschen schicken oder nee, ich fühle mich noch nicht so gut mit dem Text, ich schick's noch nicht raus, wie ist das?
Also es ist so witzig, dass du das sagst, das hatte ich schon wieder fast vergessen, dass ich dir dann tatsächlich die Hälfte zugeschickt hatte, weil ich mag es tatsächlich eigentlich am liebsten, erstmal einen ganzen Entwurf fertig zu schreiben. Also erstmal, wenn ich jetzt 400 Seiten anpeile, dann wären es meistens sowieso 500. Aber das finde ich dann erstmal gut, wenn ich das so fertig schreibe. Und dann überarbeite ich den Text für mich selbst. Das ist beim eigenen Text manchmal vielleicht auch gar nicht so leicht. Aber manche können das besser, manche können das weniger gut. Ich glaube, es kommt auch tatsächlich auf den Text jeweils an. Ich habe ja auch als freie Lektorin gearbeitet, was mir auch total geholfen hat, als Autorin jetzt besser zu werden. Und ich kann irgendwie, zumindest ging es bis jetzt immer, ganz gut zurücktreten, auch von meinem eigenen Text und mit Distanz drüber gehen, also mit Distanz drüber lektorieren, als ob der von jemand anderem wäre. Und besonders, wenn ich dazwischen auch so zwischen dem Schreiben und dem Lektorieren ein paar Wochen habe und den so ein bisschen atmen lassen kann. Wenn ich dann dieses Selbstlektorat abgeschlossen und alles eingearbeitet habe, dann schicke ich den zweiten Entwurf eigentlich an eine Gruppe von, ne, du hast es gerade angesprochen, Testlesenden, Beta-Lesern, Leserinnen. Es gibt ja verschiedene Begriffe dafür. Und das war ja bei dir auch so, ne? Du hast ihn dann ja auch nochmal bekommen, als dann quasi dieser Entwurf, dieser zweite Entwurf da war, den ich selber schon überarbeitet habe. Und hattest dann ja einige Wochen Zeit, so wie die anderen auch, das Manuskript zu lesen und dann auch Feedback zu geben. Ich habe da auch so einen Fragebogen extra ausgearbeitet. Das sind auch bei den Testlesern im Fall von das Krähenzimmer Krimi-Liebhaber, so wie du gewesen, aber eben nicht nur. Was mir auch gezeigt hat, weil das Feedback war wirklich gut, dass der Roman auch wunderbar als Thriller-Einstieg funktioniert. Zum Beispiel für Menschen, die sonst eher, ich sag mal so, Upmarket-Romane mit einem kleinen Spannungsplot oder so lesen. Das war jedenfalls auch eine gute Erkenntnis, die so aus dieser Testleserschaft irgendwie herauskam, was auch total wertvoll ist, womit man vorher vielleicht auch nicht so rechnet. Jedenfalls sondiere ich und sortiere dieses Feedback, arbeite dann Relevantes ein und dann schicke ich diese mittlerweile dritte Version des Manuskripts, die jetzt nicht, das ist nicht eine komplett andere, aber da sind eben Änderungen drin, an meine Lektorin. Und die widmet sich dann erst dem Groblektorat, sprich Plot, Figuren, Aufbau, also alles, was eher übergeordnet ist und danach dem Feinlektorat, also Sprache und Stil. Dazwischen habe ich dann Zeit für die Überarbeitung, dann kommen das Korrektorat und schließlich die letzte Korrekturschleife auf der sogenannten Druckfahne. Du merkst es, Christian, diese Überarbeitung allein ist auch ein Prozess von mehreren Wochen bis Monaten, ne?
Ja.
Parallel zu diesen letzten Überarbeitungsschritten wird dann je nach Erscheinungstermin das Marketing ja auch noch besprochen. Und in meinem Fall beispielsweise, was wirklich ganz, ganz großartig ist, weil das bekommen auch längst nicht alle Bücher, das gedruckte Lex, das Leseexemplar. Und das hast du ja gerade bekommen, Christian, ne?
Genau, das war eine schöne Überraschung. Das war in der letzten Maiwoche. Die Post in Kreuzberg, wo sich das Helmet befindet, wird mit Glück zweimal ausgetragen. Das ist ein bisschen anders als in anderen Teilen Deutschlands. Der Päckchenbote meinte, es ist wirklich mal ein Päckchen für Sie, weil meistens kriege ich Päckchen für das Haus, nehme ich auch gerne an, ist voll okay, ich kenne die Leute alle. Und ich habe tatsächlich gesehen, es ist ein besonderes Päckchen, es hat so ein bisschen über DIN A4-Format, es hat stabile Taschenbuchstärke und auf dem Umschlag dieses Päckchens war das Cover von Krähenzimmer, was ich ja nun schon durch ein paar Entwürfe, durch meine Webseite, wo das Buch ja früh da war, kenne. Ja, das fand ich total cool. Ich fand das wirklich spannend. Dann habe ich es fotografiert, habe es dir geschickt und dann habe ich ja mit Wolf vom Otherland, meiner befreundeten Buchhandlung im Haus, ein kleines Filmchen für Instagram gemacht. Und das finde ich schon cool, weil das ist für mich nicht ein Buch wie die anderen 150 im Monat. Das bedeutet mir schon ein bisschen mehr, weil ich dieses Buch ja auch relativ früh begleitet habe. Mehr oder weniger dich damit kennengelernt habe und von daher finde ich dieses Lex schon besonders und die Besonderheit mag für die Menschen da draußen, die uns zuhören, vielleicht auch darin gespiegelt sein. Ich habe es noch nicht aufgemacht.
Hast du noch nicht?
Nein.
Wann machst du es denn auf? Wofür sparst du dir denn diesen Moment auf?
Für einen besonderen Moment. Wenn ein Tag besonders gut ist, besonders doof ist, mache ich es auf. Ich habe ja den Vorteil, das wissen ja alle, ich habe das fertige Manuskript von dir ja auch schon gelesen. Na, also ich weiß...
Nicht ganz das fertige, Christian.
Ja, gut.
Das geht noch
ein paar. Endlektorat durch Endkorrektorat und vielleicht auch noch ein paar Änderungen von dir, das mag sein, aber ich glaube, die Grundzüge vom Krähenzimmer kenne ich und von daher freue ich mich drauf. Bald ist ja eh so weit, dann habe ich es im Laden.
Ach, schön. Ja, das ist ja toll. Also ich habe das Video auf Instagram zum Beispiel gar nicht direkt gesehen und da hat mir eine befreundete Bloggerin, tatsächlich Buchbloggerin, geschrieben und meinte so, wie cool ist das Video vom Helmut und von Christian? Und das ist natürlich so schön, wenn sich jemand auch so mitfreut. Und dann habe ich so erstmal gedacht so, hä, was, wovon redet sie? Und dann habe ich nachgeguckt und habe es gesehen und habe mich wirklich so auch gefreut. Also das ist wirklich... Ich glaube, es ist immer was Besonderes, aber beim ersten Buch und ne, du weißt ja auch meine Geschichte so ein bisschen, wie lange ich das auch schon will und darauf hinarbeite und so. Und das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes, ja.
Ich glaube, das kann ich zumindest nachvollziehen, gut nachvollziehen. Und du hast ja zum Krähenzimmer auch noch, gibt es ja auch noch eine Vorgeschichte zu einem anderen Roman, den ich ja auch ein bisschen, von dem ich ein bisschen was weiß. Es war ja dann klar, das Krähenzimmer wird dann und dann bei dem und dem Verlag veröffentlicht. Das wie in so einer Timeline jetzt immer näher zu sehen und da vielleicht auch mal Werbung oder du weißt, es ist ein Lex oder da macht jemand einen kleinen Instagram-Clip. Das kann ich schon nachvollziehen, dass das auch cool ist. Und ich meine, über was soll man sich freuen in dieser Welt, wenn nicht über sowas?
Das stimmt, das ist richtig, ja. Und manchmal ist das ja auch so, wenn man, wir haben jetzt gerade über die Überarbeitung gesprochen, wenn man eben in den letzten Zügen der Überarbeitung ist, da passiert auch ganz viel parallel, ne? Also wie jetzt mit dem Marketing beispielsweise, ne, dem Besprechen der Maßnahmen. Aber es wird auch die Vorschau oft schon veröffentlicht. Das heißt, das Buch wird der Welt verkündet. Ist das dann auch, um auf die Frage unseres Hörers auch zurückzukommen in deine Richtung, der Zeitpunkt, an dem du als Buchhändler von einem neuen Buch in der Regel erfährst?
Also in der Regel definitiv. Ne? Es ist so, die sogenannte Verlagsvorschau, ob, egal von welchem Verlag die ist, egal ob der pro Halbjahr, es gibt immer zwei Vorschauen, die Herbst- und die Frühjahrsvorschau. Egal ob der vier Bücher in der Vorschau hat, also vier Bücher publiziert in diesem Halbjahr oder ob es 400 sind, vollkommen egal. Wenn die Vorschau da ist, wird die rausgeschickt als Papiervorschau tatsächlich. Bei vielen Verlagen noch, aber eigentlich haben alle Verlage auch digitale Vorschauen und wo das möglich ist, greife ich auf die digitalen Vorschauen zu. Aus verschiedenen Gründen. A, sind die etwas früher verfügbar. Ich habe natürlich großes Interesse. Was erscheint bei wem? Was gibt es, wo ich mich total drauf freue, weil ich schon drei von XY gelesen habe? Oder ey, cool, der Name war vor 10 Jahren mal wirklich ein Standing, dann 6 Jahre nichts gehört, jetzt schreibt sie wieder. Ne? Das alles gibt es ja, das ist wie so eine Neuigkeitenbörse. Dann auch, oh cool, es kommt ein neuer Bestseller von, der auch im Hemmet immer ein Bestseller war. Das ist auch für uns wichtig, dass Leute reinkommen und sagen, oh, es gibt ja einen neuen, beispielsweise jetzt aktuell von Oliver Bottini, da habe ich mich schon 3 Jahre drauf gefreut. Ne, das ist einfach auch was Schönes, über alle Tipps und Empfehlungen geben. Von daher, wie gesagt, die Vorschau ist schon das Instrument für den Buchhandel. Manchmal, wie in deinem Fall, durch persönlichen Kontakt, wusste ich, da gibt es ein Buch. Dann wird entschieden, zu welchem Verlag geht das. Dann in deinem Fall bei Rowohlt. Rowohlt Polaris ist ja das Label. Da wusste ich es natürlich vorher. Ich war auch schon manchmal von jemandem, der sagt, auf meine Frage hin oder einfach so beim Kontakt. Übrigens, mein neuer Roman wird im März 27 erscheinen. Die Vorschau des Verlages geht aber nur bis Januar, Februar. Das heißt, das ist in der Vorschau, die dann für das nächste Halbjahr zuständig ist, noch nicht drin. Trotzdem weiß ich dann schon davon. Das sind eigentlich die Mechanismen. Und diese digitalen Vorschauen sind für mich, die möglichst früh zu haben, das wissen auch alle Verlage, auch deswegen so wichtig, weil ich, anders als der normale Buchhandel, sage ich mal, ohne das Werten zu meinen, ich bearbeite diese Vorschauen ja nochmal für meine Webseite, weil, wie die meisten wissen, du kannst auf der Hemmet-Webseite ein halbes Jahr zurückgehen, du kannst ein halbes Jahr im Voraus gucken, was erscheint wann. Das ist tatsächlich Arbeit, die ich fast nur von zu Hause machen kann. Das heißt, neben meiner Arbeitszeit im Hemmet und meiner Arbeitszeit zu Hause ist auch begrenzt, ne? Also, weil auch meine Tage haben nur 24 Stunden und deswegen, umso früher ich die habe, umso mehr kann ich das portionieren und dann machen. Freut mich selber manchmal, nach gut 26 Jahren ist es immer noch so, ich bin total gespannt auf die neuen Vorschauen, weil, oh cool, oder hey, das ist ja eine Überraschung, oder manchmal auch das Design von der Vorschau, oder du hast unterschiedliche Meinungen zum Cover. Es gibt Cover, wo ich sage, oh, das ist ein cooles Cover für den großen Buchhandel, aber ich persönlich finde, es ist nicht mein Geschmack. Das kann so vielfältig sein, was durch eine Vorschau ausgelöst wird. Immer wieder toll.
Auch interessant, die Vorschauen der einzelnen Verlage zu vergleichen. Ne? Ja. Also wo werden die Schwerpunkte gesetzt? Ne? Auch zum Beispiel jetzt im Spannungsbereich. Welche Titel werden wie beworben? Das steht ja auch dann oft mit drin. Also es ist schon sehr, sehr, sehr interessant. Ich gucke mir die Vorschauen auch immer mit großem Interesse an, 2x jährlich.
Genau, und noch vorhin zum Anfang vom Podcast, auch wenn du, sage ich jetzt nur mal, um eine Zahl zu nennen, wenn du die ersten 100 Vorschauen durchgesehen hast, kannst du auch sowas wie einen Trend entdecken. Mhm. Also das zum Beispiel, ich gebe einfach mal ein Beispiel, ob das stimmt oder nicht, dass immer mehr Bücher in fernen Ländern spielen oder dass es auffällig viele Bücher gibt, die in Ferienhaussiedlung spielen, was auch immer. Das können zig Stichpunkte und zig Stichworte sein oder dass schrullige Ermittler mal wieder angesagt sind. Und das auch, das ist ja interessant, weil die Verlage gucken zwar, was macht der andere Verlag. Das ist ja auch über jede Freundschaft hinaus, ist das auch Konkurrenz. Aber so viel erfährst du eben auch nicht durch persönliche Kontakte, sondern erfährst es, wenn die Vorschau da ist. Was bei mir als Buchhändler eben auch noch ein Punkt ist, über die Vorschauen. Die Vorschauen, ob digital oder gedruckt, bilden das Cover ab. Von wem ist das Buch? Höflicherweise sollte noch Originaltitel, wenn es fremdsprachig ist, und von wem übersetzt. Macht nicht jeder Verlag korrekt, aber egal. Inhaltsangabe, Seitenzahl, Preis. So, das ist alles ziemlich gleich und ziemlich ähnlich aufgebaut. Umso wichtiger der Verlag den Titel einschätzt, umso größer. Ne, also meinetwegen, da geht auch ein Buch mal über 2 oder 4 Seiten, das kann passieren. Aber für mich auch wichtig sind die sogenannten Vertreter-Vertreterinnen-Besuche oder andere sagen Außendienstleute von den Verlagen, die dich als Buchhandlung 2x im Jahr besuchen, um genau diese Vorschau dir zu präsentieren. Also die erzählen mir nicht zu jedem Buch was, aber es ist zum Beispiel so, die wissen, ich bin ziemlich gut informiert. Ich gucke jede Vorschau sowieso lange vor deren Besuch an. Aber die sagen zum Beispiel, Christian, ich weiß, in der Vorschau ist Buch XY auf der 19. Seite ganz klein gedruckt und es ist auch ein unspektakulärer Text, aber Wir wissen, dass du großer Freund von ein bisschen schrägen Büchern bist, Plots, die nicht so alltäglich sind. Und du hast von einem Titel aus unserem Haus vor 3 Jahren 80 Stück verkauft. Das hat kaum eine Buchhandlung in Deutschland gemacht. Guck dir das mal an. Wir schicken dir auch gerne den Text oder wenn es gibt ein Leseexemplar oder schicken dir ein Buch mehr, damit du das lesen kannst, weil das geht in diese Richtung. Und das kann auch dazu führen, dass manchmal Vertreter, Vertreterinnen mir Bücher empfehlen, die ich fast überblättert hätte, die ich vielleicht auch gar nicht fürs Helmet bestellt hätte. Also dieser persönliche Kontakt, die Einschätzung, das sind Profis. Du hast auch schon ein bisschen mit denen zu tun gehabt, glaube ich. Die sind nicht einfach nur Lesende und Angestellte des Verlages XY, sondern die haben oft jahrelange Erfahrung, die können Titel einschätzen, die können Plot einschätzen, ne, die kennen den Markt, weil die sind in Hunderten von Buchhandlungen unterwegs. Das ist für mich auch immer wieder ein toller Abgleich.
Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen aus der Erfahrung, die ich jetzt schon sammeln durfte mit der Vertriebsmannschaft von Rowohlt. Das ist Wahnsinn, was die auch für ein Wissen haben und was die ja auch leisten. Also das ist ja auch wirklich eine überschaubare Gruppe und was die, also wie viele Buchhandlungen die dann auch ja in ihrer Zuständigkeit haben und dann eben solche Vorlieben wie jetzt beispielsweise bei dir auch kennen und die Titel dementsprechend empfehlen, das ist schon toll. Und das ist vielleicht auch noch ein Punkt, das ist auch so, dass zweimal jährlich in den Verlagen die sogenannten Programmkonferenzen stattfinden. Manchmal heißt es auch anders, ne? Aber so im Großen und Ganzen Programmkonferenz kann man, glaube ich, so sagen. Da wird dann eben von den Lektoraten, also von den einzelnen Abteilungen quasi das jeweilige Programm vorgestellt oder die jeweiligen Titel, an denen die arbeiten. Unter anderem oder auch vor allem der Vertriebsmannschaft. Und ich durfte jetzt auch dieses Jahr bei einem Abend dabei sein im Rowohlt Verlag mit anderen ausgewählten Autorinnen und Autoren und eben diese Vertrieb-Vertreter und Vertreterinnen kennenlernen. Und das ist natürlich auch wirklich ein Privileg, da auch mal so nah ranzukommen, weil sie ja wirklich das Bindeglied auch sind zwischen Verlag und Buchhandlung, was halt auch wirklich entscheidend ist. Das war schon auch toll und konnte dann eben auch über mein Buch sprechen. Und was das Tollste war, viele von ihnen hatten es einfach schon gelesen und waren auch begeistert. Und das hat mich natürlich so gefreut, weil es war mit das erste Feedback, was ich so außerhalb meiner kleinen Bubble, ne, also sei es jetzt Lektorat oder Agent oder eben auch die Testlesenden, bekommen habe. Und das war ganz, ganz toll. Und dann sagte die eine Vertreterin auch zu mir, oh, ich habe es bis 1:30 nachts gelesen. Und dann hatte aber meine Lektorin ganz fies den Schluss, die letzten 30 Seiten, wo dann steht, wer quasi der Täter oder die Täterin ist, nicht mitgeschickt. Und haben alle gesagt, oh, wieso, wie gemein und wir wollen es wissen. Und das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Das war sehr schön, ja.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ich kenne das auch von anderen Lektoren, dass sie zum Beispiel dem Außendienstmenschen für die Reise das halbe Buch mitschicken. Ne? Die lesen ja auch auf der Reise in ihren Hotelzimmern. Ne? Die bereisen ja meinetwegen Berlin, Brandenburg, MacPom. Das ist dann ein Mensch, der bereist 80 Buchhandlungen in der und der Zeit oder noch mehr und hat ganz viele auf seinem, was ist, Tolino oder auf seinem Laptop. Es ist ganz oft, wenn ich dann zum Beispiel nach einem Buch frage, sagen mir die Vertreter, Christian, ich würde dir am liebsten das ganze Buch erzählen, aber ich habe das Ende auch noch nicht gelesen. Das ist so fies. Die Lektorin hat uns nur, weiß ich, 2/3 geschickt. Ich nerv sie jeden Tag, aber sie ist eisern. So, das scheint ein Spiel zwischen Lektorat und dem Rest der Verlagsmannschaft zu sein. Vielleicht muss man da, weiß ich nicht, kleine Gastgeschenke machen oder einen besonders guten Kaffee vorbeibringen innerhalb des Verlags, aufs Lektorat einzuwirken. So genau bin ich in dieser Welt auch nicht drin.
Aber da muss ich noch ganz kurz was ergänzen, Christian, weil das war ja, so wie du auch erzählt hast, das Lex ein Sonderversand, das an Buchhandlungen auch gegangen ist. Und uns hören ja auch einige Buchhändlerinnen und Buchhändler zu. Und solltet ihr tatsächlich das Krähenzimmer nicht bekommen haben, aus welchen Gründen auch immer, ihr könnt das jederzeit, das steht auch in der Vorschau drin, beim Rowohlt Verlag nachfordern. Also auch das gedruckte Lex, sollte euer Interesse geweckt sein, könnt ihr natürlich auch sehr, sehr gerne lesen. Jetzt vor IT. Ja, sorry, das wollte ich noch mal ganz kurz sagen.
Genau. Voll okay. Ich vermute, dass ich in dem Verteiler drin bin und war, weil die hören ja alle das Krimi-Duett und haben sich irgendwann auch mal die Adresse vom Hammett aufgeschrieben. Scherz beiseite.
Wollte ich gerade sagen, so viele Krimi-Buchhandlungen in Deutschland. Also wenn das Hammett und Miss Marple und die Hamburger Krimi-Welt und so nicht drin sind, wer denn sonst?
Das stimmt. Ich habe nicht als Abschluss, aber noch die Frage, dass von Menschen wie du jetzt als Debüt, ne, man hat den Verlag, man hat das Datum, das Cover und so, ne, das ist ja dann auch hochspannend. Man kennt den Tag, wann es ausgeliefert wird in die Buchhandlung, du kannst es bestellen, auch wenn es als Buchhandlung, weil du keine Krimi-Buchhandlung bist, vielleicht gar nicht im Sortiment hast, aber dann bestellst du es halt zum nächsten Tag auf Kundenwunsch. Aber das ist ja, auch wenn der Roman dann fertig ist und das ist dein erster, dein Debüt noch umso wichtiger, trotzdem verlangt die Welt und auch vermutlich dein Verlag ja schon noch ein bisschen mehr auch danach. Also ich kriege zum Beispiel mit, dass Verlage sich wünschen, dass du über dein Schreiben hinaus präsent bist. Also, dass du in den sozialen Medien nicht nur einen Account hast, sondern dass du da ein bisschen mal ein Foto von dir postest, dass du ein Foto von deinem Schreibzimmer postest. Vielleicht im besten Fall ein bisschen sowas wie, hey, ich schreibe Romane, ich mache ein Schreibtagebuch und bis hin natürlich auch zu allen Sachen wie Lesungen, Signierstunden, dass du also eigentlich etwas, was früher hauptsächlich die Verlage selbst gemacht haben, nämlich Werbung. Ne? Werbung meine ich jetzt nicht böse als Wort, sondern einfach, der Verlag hat viel zu tun, viele Autoren, viele Autoren, die können nicht für jeden Einzelnen gleichwertig trommeln. Und ich denke mir von dem, was ich weiß, dass es zugenommen hat, dass sie dich bitten, mach auch was selber. Stimmt das?
Ja, also das kann man schon so sagen und das gebe ich auch hier ganz offen zu, dass es schon extrem hart ist teilweise, weil die mehr, dass ein Autor nur in seinem Elfenbeinturm sitzt, den Bleistift spitzt und sich voll auf seine literarischen Ergüsse konzentrieren kann und den Rest macht dann der Verlag, so wie du gerade auch schon sagtest. So, ne? Das trifft vielleicht noch auf ein paar ganz große alte Namen zu, gerade in der Literatur. Aber in der Unterhaltung und besonders für Debütanten, Debütantinnen wie mich ist es schon sehr schwer. Da wird vorausgesetzt, dass die Schreibenden eine Autorenmarke aufbauen, sei es durch Social-Media-Profile mit möglichst vielen Followern, durch Expertenauftritte, jetzt in der Presse, gut, das ist eher im Sachbuchbereich, ne, aber da eben auch ganz stark, oder auch durch andere Medienformen, wie zum Beispiel Podcasts. Ich weiß auch, dass viele Verlage stark auf Follower schauen und auch manche Leute nur Verträge bekommen, weil sie eben zum Beispiel ganz, ganz viele Follower haben. Ich persönlich finde, das sagt eher wenig aus. Davon kann die Hälfte, also von den Followern, tot sein oder auch gekauft. Die Followerschaft kann auch sehr unengagiert sein, denn nicht jeder Follower ist automatisch ein Buchkäufer oder eine Buchkäuferin. Ja, es gibt vielleicht im ersten Moment mehr Sichtbarkeit, aber ich glaube, insgesamt ist das eine Milchmädchenrechnung, zu stark darauf zu gehen. Und ich glaube auch, zumindest in unserem Genre macht nicht unbedingt Social Media die Bestseller, sondern am Ende immer noch der Handel beziehungsweise auch die normale Leserschaft. Man muss natürlich fairerweise sagen, es ist je nach Genre auch unterschiedlich. Eine Literatin braucht eigentlich kein Social Media. Ein Krimi-Autor schon eher. Und für eine Romance- oder New Adult-Autorin ist es essentiell. Trotzdem muss ich auch sagen, freue ich mich, dass ich mein erstes Buchangebot trotz null Followern, null Podcasts und nur quasi durch meine Ideen, mein Schreibtalent, wie auch immer, bekommen habe, weil das zeigt, dass das heutzutage noch geht. Und das macht sicherlich auch anderen Schreibenden, die bestimmt auch hier zuhören, Hoffnung und Mut. Trotzdem, du hast es ganz richtig gesagt, sind Follower für Autoren und Autorinnen heutzutage eine wichtige Währung. Deshalb kommt auch von mir immer wieder der Aufruf, bitte folgt mir auf Instagram und TikTok. Und deshalb bedeutet mir das auch so viel, wenn die Leute das wirklich machen. Ebenso übrigens, das ist auch ein wichtiges Thema, weil das nervt bestimmt auch manchmal die Leute, Vorbestellungen. Wenn ihr einigen Autorinnen und Autoren auf Social Media folgt, dann fragt ihr euch vielleicht manchmal auch, boah, warum teilt denn die oder der jetzt schon wieder den Link? Warum sagt er immer wieder, ich soll das Buch vorbestellen, 3 Monate vorher, meine Güte. Das kann ich doch irgendwann im Laden kaufen, wenn es dann da ist. Ja, letzteres ist natürlich richtig und ich freue mich, wenn ihr das Greenzimmer überhaupt kauft, keine Frage. Und ob ihr das jetzt im Hemmet macht oder beim Filialisten oder bei der Buchhandlung um die Ecke eures Vertrauens, macht das, wie ihr das für richtig haltet. Aber ich will nochmal kurz den Hintergrund erklären, warum ich beispielsweise schon seit Jahren die Bücher anderer Autorinnen, deren Romane mich interessieren oder die ich auch einfach unterstützen möchte, immer vorbestelle. Vorbestellungen sorgen schon vor der Veröffentlichung für Sichtbarkeit. Anhand dessen wird teilweise sogar entschieden, wie groß die erste Auflage zum Beispiel ist. Und es erschafft vor allem auch ein Momentum in der Erscheinungswoche. Denn alle Vorbestellungen werden in diese erste Woche gezählt. Und besonders, wenn man so wie ich an einem Freitag erscheint, ist das total wichtig. Denn die Zeiten sind hart, das Geld ist irgendwie bei allen knapp. Viele Lesende greifen ja auch eher zu etablierten Autoren, wie jetzt Fitzek, Link, McFadden, wie auch immer. Und gerade als Debütantin droht man da ja auch schnell unterzugehen. Wie geht man nicht unter? Wenn man auf der Bestsellerliste landet. Muss man jetzt leider so deutlich sagen. Ich weiß, einige von euch verfluchen die Liste, die hassen auch diese orangen Sticker und knibbeln die irgendwie ab. Aber für eine Autorin wie mich, die das halt Vollzeit macht und davon auch leben muss und die Sichtbarkeit auch dringend benötigt, ist die Bestsellerliste und das, wofür dieser, sag jetzt mal so in Anführungsstrichen, olle Sticker steht, so wichtig, ne? Also du wirst im Handel und in der Öffentlichkeit anders wahrgenommen, du wirst anders platziert, du wirst zu mehr Lesungen eingeladen. Ja, das ist schon so und deshalb auch wirklich nochmal hier danke an alle, ich sehe es ja auch immer mal wieder an Rankings oder so, die halt mein Buch vorbestellen, weil das bedeutet mir wirklich, wirklich viel, weil es wirklich etwas bedeutet, ne? Also das ist keine Phrase. Bestsellerliste auch ja, so ein Thema für sich, ne, Christian, was wir eigentlich nochmal hätten hier besprechen müssen. Ja, können wir nächstes Jahr dann machen.
Ich wollte gerade sagen, es kommt auf den großen virtuellen Zettel mit Themen, der aus irgendwelchen Gründen eher immer länger und größer wird und umfangreicher als kleiner, aber finde ich umso cooler. Das fand ich habe wirklich zwar mehrmals geatmet, aber ich habe dir gebannt zugehört, weil das mit den Vorbestellungen kenne ich ja nur aus einer Schiene. Ich bestelle Bücher vor, ne, die in den nächsten Monaten erscheinen. Mir ist vollkommen klar, dass im Verlag da hingeguckt wird. Nicht nur, was bestellen Buchhandlungen vor. Das sehen sie in ihren Systemen mit ein paar Mausklicks. Aber auch, was wird zum Beispiel lange vor Auslieferung der Bücher über die diversen Kanäle bestellt? Ne? Also was wird schon bei Thalia vorbestellt? Was wird bei Amazon bestellt? Das ist ja nicht so der kleine Buchhandlung mit vielen 1000 Läden in Deutschland. Da, das ist schon auch meine Erfahrung, das ist für die Verlage ja auch wichtig. Also für die Verlage ist ja dann, die glauben eh an dein Buch, sonst hätten sie das nicht gekauft und das gemacht. Aber wie nimmt es die Öffentlichkeit wahr? Oder das Cover von deinem Buch ist jetzt, glaube ich, seit 6 Wochen etwa im Netz zu sehen, bei Buchhandlungen, wo auch immer. Kommt das Cover anscheinend gut an? Ist der Titel gut? Auch da sind ja Vorbestellungen schon ein kleiner Hinweis drauf. Und es gibt leider auch Beispiele, das weiß ich aus meiner Buchhändlererfahrung, wo die Vorbestellzahlen der Buchhandlung so dramatisch schlecht sind, dass der Titel nicht erscheint. Und das ist, brauchen wir nicht drüber reden, brauchen wir nicht ausführen. Das ist das Bitterste, was dir passieren kann, glaube ich.
Ja, absolutes Worst-Case-Szenario, ja.
Ja, ne, für den Verlag, für dich als schreibender Mensch, das ist echt nicht schön. Ne? Und ja, von daher kann ich das nur unterstützen. Ne? Wer auch immer wo Bücher kauft, ne? Wenn euch was interessiert, bestellt die vor. Ihr könnt das ja auch überall, du kannst auch in jede, wie du es angerissen hast, du kannst in eine Kinderbuchhandlung gehen und sagen, du, ich habe so einen Podcast, den höre ich immer, wenn ich meinen Hund wasche. Ist die beste Unterhaltung für uns beide und der Hund wird auch definitiv ruhiger. Ich höre mal von so einem Buch, Krähenzimmer, könnt ihr mal gucken. Dann gucken die und sagen, ja, scheint August wird dann Euro kosten. Könnt ihr mir das vorbestellen? In dem Moment, wo die Daten auffindbar sind, kann jede Buchhandlung jedes Buch vorbestellen. Und wir machen das im Hemmet auch. Wir haben eine Excel-Tabelle, die ist echt groß, wo Leute Bücher vorbestellen. Da sind die Bücher drin und dann notieren wir uns da drin nur noch, was hat wer vorbestellt, wie kontaktieren wir ihn am Tag des Erscheins oder wenn wir das Buch in der Hand halten. Für mich ist das auch cool, ich bin Leute an den Laden, die kommen dann wieder, sagen hier, ich hole mein Buch über Hundewaschen ab, oh, da liegt ja noch ein Krimi, heißt Krähenzimmer, klickt gut, kaufe ich. Zack, ne, so funktioniert auch Handel, sage ich mal sehr überspitzt.
Total, ja, das stimmt. Ja, aber es ist spannend, ne? Auch mit diesem ganzen Thema oder mit diesen ganzen Themen, wenn man da vorher gar nicht so tief drin gesteckt hat, weiß man das so als Leserin, ne? Also ich wusste das vorher alles gar nicht so. Aber apropos, ich hatte ja auch eben das Thema Lesungen angesprochen. Das wird jetzt für mich im Herbst nicht so das große Thema sein, weil ich da alle Hände voll zu tun habe mit was anderem, mit meinem kleinen Baby. Aber das ist ja für Autorinnen und Autoren sehr, sehr wichtig. Und ich möchte natürlich auch ab 27 regelmäßig lesen. Ne? Nicht nur, um mit der Leserschaft halt live zu connecten. Das ist auch für viele, das höre ich auch mal wieder von Kollegen und Kolleginnen, die sagen, oh, das ist für mich total wichtig, weil das ist eine Einnahmequelle. Ne? Also da sind dann die Vorschüsse manchmal nicht so hoch. Da bist du dann irgendwo in der Mitlist oder auch die Verkäufe teilweise nicht. Ne? Und dann sagst du, nee, es ist total wichtig, dass ich irgendwie mehrere Lesungen im Monat habe. Ich finde es auch besonders cool, um den persönlichen Kontakt auch zu den Buchhandlungen zu haben, weil da bist du ja wirklich auch im Zentrum des Geschehens und das ist einfach auch immer noch mal was anderes, wenn man sich auch mal live sieht und das macht auch Spaß. Du hast ja in deinem Leben, Christian, in deinem langen Buchhändlerleben auch schon einige Lesungen organisiert. Wie schätzt du denn die Bedeutung davon ein? Auch, ich habe ja gerade schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, für Autoren, aber auch für Lesende und auch für die Buchhandlung natürlich.
Ja, du merkst schon an meinem zögerlichen Antworten, das fällt mir nicht ganz leicht und einfach diese Frage zu beantworten. Das hat, will ich schnell anreißen, das sind zwei Seelen in mir. Das Hemmet hat in jetzt unter meiner Leitung mit meinem Team zusammen, sind es jetzt fast 27 Jahre. Wir haben über 20 Jahre lang Veranstaltungen, Lesungen gemanagt, also selber als Veranstalter, als federführende Buchhandlung gearbeitet. Büchertische zähle ich da nicht zu, also einfach Bücher verkaufen bei anderen Lesungen ist nicht meine Lesung. Na, das ist auch cool, aber ist was anderes. Ich spreche nur von uns veranstalteten Lesungen. Wir haben ungefähr 200 veranstaltet. Das sind 8 pro Jahr, 7 pro Jahr. Das ist für uns immer eine hohe Zahl gewesen, weil du warst schon mal im Hemmet. Das Hemmet ist räumlich klein. Das Hemmet hat 44 Quadratmeter, davon sind 35 Quadratmeter Verkaufsfläche. Und die ist auch noch auf 2 Räume verteilt. Du kannst im Hemmet keine Lesung machen. Das heißt, wir waren immer gezwungen, uns andere Örtlichkeiten zu suchen. Und das war früher viel einfacher. Früher bist du ins Hinterzimmer von einer coolen Gaststätte gegangen oder du bist in ein Theater gegangen, was in dem Abend im Foyer keine Veranstaltung hatte oder hinten nur Proben. Ne? Weißt du, du bist dir nicht ins Gehege gekommen. Und du hast nur, um eine Hausnummer zu nennen, weil das Nachbarn waren, hast du denen 4 Freikarten geschenkt für die Lesung, 2 Bücher geschenkt und die vielleicht nochmal zum Essen eingeladen. Du hast auch mal einen Huni bezahlt, ne? Du hast auch mal für größere Räumlichkeiten, wo Licht und Ton vorhanden war, das auch gewünscht war, 200 Euro bezahlt. Aber irgendwann ging es dann hier in Kreuzberg los, dass du plötzlich für eine Kirche, die eigentlich Kiezkirche ist, 800 Euro für einen Abend hinlegen musstest. So, ne? Dann hast du, nur um das mal zu nennen, weil es gehört, finde ich, zu unserem Podcast-Szenario dazu, beide Seiten zu beleuchten. Dann kommt aber Autorin, sage ich mal, du kommst. So, ob wir freundschaftlich miteinander verbunden sind, ich finde, es gehört so, dass wir als Hemmet dir auch eine Gage zahlen für diesen Abend. Da du nicht in Berlin wohnst, wirst du irgendwo schlafen müssen. Die Zeiten sind vorbei, wo man gesagt hat, Caroline, du kannst auch bei mir im Flur schlafen. So, das heißt, du kriegst ein Pensions-, ein Hotelzimmer. Und nicht zu vergessen, egal wo du aus Deutschland anjuckelst, ne, du musst zumindest mit dem Zug hin und zurückkommen. Diese Kosten sind dann eben für eine Buchhandlung schnell bei 1.000 Euro, sage ich mal, nur um eine Hausnummer zu nennen, wie immer bedenken, ich spreche nur vom Hemmet, ne, das Hemmet kann keine Lesung in den Hemmet-Räumlichkeit machen. Wenn du das in deiner eigenen Buchhandlung veranstalten kannst, fallen ja die Mietkosten weg. Und das hat einfach dazu geführt, dass wir Corona-bedingt, die alle eine Pause machen mussten. Und danach haben wir, glaube ich, in den ganzen Jahren nach Corona, haben wir, glaube ich, 3 Lesungen gemacht, vielleicht auch 4. Das hat damit zu tun, das hat aber auch, bin ich vollkommen ehrlich, damit zu tun, ich als Christian Koch bin ein bisschen lesungsmüde, weil ich einfach neben knapp 55 Stunden im Hemmet in der Woche, 15 Stunden zu Hause arbeite. Ich mache das gerne, ich will mich da überhaupt nicht beklagen, das ist meine freie Entscheidung. Aber wenn ich eine Lesung mache, dann mache ich die auch richtig. Dafür war das Hemmet immer bekannt. Das hat dann dazu geführt, dass uns Verlage wie damals noch Suhrkamp Don Winslow angeboten haben. Don Winslow, als er das erste Mal kam, hat er auf 3 europäischen Festivals gelesen und hat gefragt, was ist denn das für eine komische Buchhandlung, die mich macht. Ist die groß? Dann haben die ihm gesagt, na, richtig groß ist das Hemmet nicht, aber es sind nette Leute. Ne, das sagen wir heute, kann ich das mit einem Scherz sagen. Oder Römer Knauer wusste immer, ne, ich habe ein paar Wünsche noch in meinem Leben. Einer war Michael Connelly. Irgendwann haben die mich angerufen und gesagt, er kommt, liest bei 3 Festivals in Deutschland, einmal Schweiz, einmal Österreich. Das sind dann aber Festivals wie die Lit Cologne oder Fontava oder ein Krimi-Festival, ne, Mord am Hellweg, was auch immer. Die haben ein Budget für sowas, ne? Die können das und finanzieren das. Das Hemmet kann nicht 2 Mille Gage für so einen Autor am Abend ausgeben. Ne? Da sind wir uns dann sehr entgegengekommen. Dafür werde ich diese Verlage auch lange Zeit in meine Abendgebete einschließen. Aber das Hemmet hat da auch einen Ruf, wir machen das wirklich cool. Die haben uns zu Zeiten, als das noch nicht Programm war mit großen Autoren, dass die eine Moderation kriegen, dass die eine deutsche Stimme kriegen, Als das begann, haben wir uns schon um bezahlbare Theater, Schauspieler, Schauspielerin gehört, mit klasse Stimmen, wirklich lesen können, dass du gebannt da bist. Don Winslow hat zum Beispiel gesagt, die deutsche Stimme liest das Buch besser als er selber. Sowas ist einfach cool, wenn du dann das Lob nachher vom Verlag kriegst, von dem schreibenden Menschen. Ne, das war wunderschön, das war eine coole Zeit. Die Leute wissen das eigentlich. Ich bin nicht per se Freund von großen Namen. Wir haben auch Sarah Gwen in Deutschland zweimal zu Gast gehabt. Das macht kaum jemand. Das ist eine independent, schräge, tolle Autorin aus San Francisco. Ja, die vielleicht ein paar hundert Fans in Deutschland damals hatte. Aber wir standen da einfach dahinter. Sowas hat uns genauso viel Spaß gemacht. Das ist eine der offenen Fragen, kann ich tatsächlich beantworten, wie es mit dem Hamlet und Lesung weitergeht. Das ist ein bisschen offen. Aber um zu deiner Ursprungsfrage zurückzukommen, das Lesen ist für Autoren, Autorinnen immer wichtiger geworden. Das kriege ich auch mit, weil viele fragen uns, macht ihr noch Lesungen? Ich würde gern bei euch lesen. Das sind Konditionen. Viele Verlage fragen auch an. Das ist auch eine wichtige Einnahmequelle, genau wie du erwähnst. Ne, weil du kriegst ein Honorar, wie hoch das auch immer ist. Du baust ein bisschen Bekanntheitsgrad auf und du siehst ja auch ein bisschen was. Ne? Also das ist harte Arbeit, auf eine Lesereise zu gehen, aber du triffst auch mal in Köln Bekannte, weil du da studiert hast. In Hannover warst du schon viermal in der und der Buchhandlung. Ist schon ein Mischmasch aus vielen Sachen und Erfahrungen. Und auf Lesereise gehen oder einzelne Lesungen veranstalten zu machen, hat stark zugenommen in der Wichtigkeit für schreibende Menschen. Übrigens als letztes noch, ich habe sowas Ähnliches viele Jahre vorher, teilweise Jahrzehnte vorher in der Musik beobachtet. Ne? Ich war immer großer Musikfan, independent. Und früher haben die Leute von Platten, später von CD-Verkäufen und Verträgen gelebt. Das hat sich verschoben durch verschiedene Sachen, sinkende Verkaufszahlen, Spotify und Co. Und heute gehen genau diese Bands auf Tournee, weil davon leben sie. Jetzt aber Punkt.
Ja, total interessant, auch so die Entwicklung des Hamlet da, ne? Also mit Lesungen und so weiter. Und ich kann deine Gedankengänge da total nachvollziehen und ich denke mal viele andere Buchhändlerinnen und Buchhändler auch. Letztendlich ist es ja aus Autorinnensicht auch ähnlich, ne? Du musst eben gucken, wie sind die Konditionen, wo ist das überhaupt? Es gibt ja auch viele Schreibende, die gar nicht in Deutschland sind oder die dann irgendwo in Süddeutschland sitzen und dann werden sie nach Norddeutschland eingeladen und dann überlegen sie sich das auch zweimal, ne? Also je nachdem, wie ist das und so. Also das kann ich schon verstehen oder wie auch die privaten Umstände sind. Und das Schönste ist eben auch, glaube ich, wenn man wirklich mal live auch, weil man liest ja immer nur so für sich selber das, also wenn man halt wirklich mal live auch aus seinem Buch vor Publikum lesen kann und dann eben auch unmittelbares Feedback bekommt, das ist schon auch was Tolles. Danke, Christian, auch. Das war sehr, sehr interessant alles. Ihr merkt, da steckt so viel drin und das bietet sehr viel Diskussionsstoff. Schickt uns doch gerne auch eure Gedanken zu dem Thema an hallo@krimi-duett.de oder auch auf Instagram. Abschließend kann man, glaube ich, sagen, wenn ihr zum Beispiel auch Krimis schreibt oder einen schreiben wollt, lasst euch nicht einschüchtern, zum Beispiel von der aktuellen Marktlage, den Followern anderer Autorinnen und Autoren oder. Ich möchte euch übrigens jetzt zum Schluss auch noch den neuen Klappentext von Das Krähenzimmer nicht vorenthalten. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt oder das vielleicht auch eure erste Folge Krimi-Duett ist, wir haben nämlich immer noch schön Hörerzuwachs. Genau, dann wisst ihr auch mal, über welches Buch wir hier überhaupt gerade auch so viel gesprochen haben. Aus dem Fenster des Krähenzimmers kann Lotta das Meer sehen. Den leeren Strand, der in ihrer Erinnerung so bunt und lebendig ist. Im Garten steht noch der alte Weidenbaum. In seinen Ästen die Krähen mit ihren klugen dunklen Augen. Sie haben auf sie gewartet, all die Jahre. Dies war immer ihr sicherster Ort. Sie spürt es, wenn sie durch die Räume geht. Doch das Haus hat viel erlebt. Nichts erzählt von dem Schrecken, der sich hier zugetragen hat. Von den Beobachtern, die Lotta auch jetzt nicht aus den Augen lassen. Von der Gefahr, die ihr droht. Niemand sagt Lotta die Wahrheit über die Frau, die vor ihr hier nach Ruhe suchte. Die auch im Krähenzimmer schlief, die vor ihr hier gestorben ist. Ich freue mich sehr, wenn ihr unsere Krimi-Duett-Pause auch nutzt, um Das Krähenzimmer zu lesen und mir dann natürlich schreibt, wie es euch gefallen hat. Christian, möchtest du noch etwas ergänzen hier zum Schluss zu unserem Thema des Tages?
Nein, ich glaube, wir haben alles, was wir wollten und auch Spontanes angerissen. Viel mehr haben wir vorher schon angekündigt, können wir eh nicht. Und ich glaube, das ist gerade für diese Folge, ne, dann kommt ja erstmal die schon erwähnte Pause, auch ein guter Abschluss, weil Es geht letztendlich immer um das Buch und wir hatten ja schon viel vom Cover über, wie kommt das Buch technisch in Buchhandel und wie wählst du aus, ne? Aber so ein paar Sachen aus deiner Sicht plus dann nochmal aus meiner um dieses Thema, wie kommt das Buch eigentlich vom Verlag, so wie entsteht ein Buch, darum geht es ja eigentlich noch mehr. Das ist schon, denke ich mir, für viele da draußen wirklich spannend.
Jetzt kommen wir zu Zwei Stimmen, ein Buch alias Krimi-Duett Buchclub. Einmal im Monat stimmt ihr für ein Buch ab und das besprechen wir dann hier. Natürlich, ohne uns vorher dazu ausgetauscht zu haben. Wir wissen also nicht, wie es der jeweils andere findet. Diesmal ist es Happy Wife von Meredith Lavender and Kendall Shores. Wir sind hier immer noch in Deutschland. Nein, Spaß. Also erstmal fällt ja auf, dass es zwei Autorinnen sind, Christian. Das ist ja auch eher selten. Welche erfolgreichen Krimi-Autoren, Autorinnen-Duos kennst du denn noch? Gibt es da welche, die dir spontan einfallen?
Ja, es gibt schon ein paar. Also es ist nichts ganz total Außergewöhnliches, Neues. Wie sollte es auch sein? Ich sag mal so, aus denen, die ich im Hemmet habe, die heute noch verlegt werden, ne, sind es relativ aktuell. Jörg Rosenfeld aus Schweden. Erfolgreiche 8 Bände zusammengeschrieben, jetzt auch eigenständige alleine. Dann schwedisches Ehepaar, Lilla und Rolf Björlund, die auch komplett zusammen schreiben. Bei den beiden erwähnten steht es auch so auf dem Cover. Das erwähne ich deswegen, weil es gibt zum Beispiel auch Nikki French aus Großbritannien, wo selbst ich oder viele, glaube ich, andere auch dachten, ja, Nikki ist wahrscheinlich ein Frauenvorname. Aber das ist ein Ehepaar, die das auch immer offen kommuniziert haben. Ich habe nur nie genau hinten reingeschaut ins Impressum. Und bis heute heißt es Nikki French, aber es ist ein Ehepaar, das zusammenschreibt. Gleiches gilt für Lars Kepler aus Schweden. Hatte man einen großen Achtungserfolg im Debüt der Hypnotiseur. Auch das ist ein Ehepaar, was unter diesem einen Namen schreibt. Ja, einfach um zu erwähnen, dass das zwei Menschen schreiben ein Buch, dass das auch nicht neu ist oder in den letzten 20 Jahren ist. Legendär, Sjöval Valö aus Schweden, ne, wo viele sagen, diese 10 Bände haben den Boom aus Skandinavien vorbereitet. Das würde ich unterschreiben, plus schwieriges Wort, Soziokrimi. Ne, aber die haben schon in puncto politischen Roman ein paar Fußspuren gelegt. Und noch davor ein französisches Duo, Boileau und Nasse-Jacques, vielleicht für viele gar nicht mehr so präsent. Aber Hitchcock hat unter anderem Vertigo nach Texten von Boileau und Nasse-Jacques geschrieben. Das heißt, ganz neu ist das überhaupt nicht, hat ja auch keiner behauptet. Und deswegen zählt Happy Wife jetzt eben auch dazu.
Ach, spannend. Also mit Nikki French zum Beispiel, das war mir nicht bekannt, dass das ein Ehepaar ist. Aber wo du jetzt auch von diversen Ehepaaren, die schreiben, gesprochen hast, ist mir auch noch ein deutsches Beispiel eingefallen, nämlich Kästner und Kästner. Angelique und Andreas Kästner, die schreiben ja so Hamburger Hafen-Krimis. Jetzt glaube ich auch 3 draußen. Der nächste kommt jetzt wieder im September, im Herbst irgendwie. Und er ist Polizist gewesen, also Hafenkommissar und sie Psychiaterin. Das heißt, das passt natürlich auch wunderbar und ist dann auch doch mal sehr authentisch. Und die schreiben auch offen unter Kästner und Kästner. Finde ich auch toll. Ja, also Autorinnen und Autorinnen-Duos gibt es. Diese beiden hier, diese beiden Damen sind wahrscheinlich, würde ich mal sagen, Freundinnen. Sind auch alterstechnisch nah beieinander, wenn man sich das Foto anguckt. Sie kommen aus Atlanta im US-Bundesstaat Georgia und das ist ihr Debüt, wenn ich das richtig gesehen habe. Sehr, sehr spannend. Ich würde einmal kurz umreißen, worum es geht in dem Buch. Es geht um die, ich glaube, sie ist so Ende 20, Nora, unsere Protagonistin, die ins noble Städtchen Winter Park in Florida nicht so ganz reinpasst und sich da auch mehr schlecht als recht mit 2 Jobs durchschlägt. Dann lernt sie den deutlich älteren, aber attraktiven und natürlich auch steinreichen Anwalt Will kennen und nach einer Wirbelwind-Romanze heiraten die beiden. Doch kurz darauf verschwindet Will von seiner eigenen Geburtstagsparty spurlos. Nora will unbedingt aufklären, was mit ihrem Mann geschehen ist, trifft aber da auch schnell auf Widerstände in Winter Park und dann gerät sie sogar selbst ins Visier der Ermittler. Und deshalb muss sie natürlich unbedingt aufklären und aufdecken, was mit ihrem Mann geschehen ist und ihn am besten wiederfinden. Christian, das ist ja für dich, auch wenn ich das jetzt nochmal so höre und zusammenfasse, eine eher unübliche Wahl. Und ich habe sogar Zuschriften bekommen auf Instagram, die haben gesagt, oh, das hast du ja gut ausgewählt. Die dachten wirklich, das wäre meine Auswahl gewesen. Aber wie schön ist das eigentlich, dass wir einander immer wieder überraschen können. Was hat dich denn an diesem Buch gereizt und was hat dir jetzt auch beim Lesen besonders gut gefallen?
Vorab muss ich noch eins sagen. Diesen Titel, den hast du ja als einen von drei vorgeschlagen und die Hörerschaft hat ja abgestimmt und Happy Wife ausgewählt. Na, vollkommen klar. Ein oder zwei Podcast-Folgen vorher hatte ich dieses Buch aber als einen von, hey, das klingt interessant, als Neuerscheinung. Na, also ich habe damals drauf geschaut, aber bin ich ganz ehrlich, wenn die Hörerschaft nicht so abgestimmt hätte, hätte ich es im Hemmet in die Hand genommen. Das war ich mit jedem Buch natürlich, aber nicht, glaube ich, mehr mit nach Hause genommen. Ja, ich war sehr gespannt, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Ich weiß inzwischen auch, dass dieses Buch in der Unterregion-Bezeichnung Beach Crime, also Strandkrimi, geführt wird. Das wusste ich vorher auch nicht. Genau, kann man im Netz ein bisschen drüber nachlesen, nach dem Motto, cooles Buch für den Strand, für den Urlaub und so. Und das würde ich unterschreiben.
Das kann ich auch bestätigen, Christian, muss ich sagen, weil ich habe das in meinem Urlaub gelesen. Und das hat total gut gepasst.
Das toppe ich noch, weil ich habe dieses Buch in meinem Jahresurlaub 2026, 5 Tage Schwerin mitgehabt, digital. Ich lese sonst eher selten digital. Und ich habe es in diesen Tagen, obwohl ich ein total tolles Programm hatte und von dieser Stadt Schwerin und ich war mit einer Gruppe da begeistert war, es war wunderschön. Aber ich war auch wirklich saufroh, abends auf meinem kleinen Einzelzimmer zu sein und weiterlesen zu können. Weil mir hat es Spaß gemacht, ich fand es cool. Es ist, ohne irgendwas vom Plot groß zu verraten, ne, deine Inhaltsangabe ist gut. Es ist ja über diese Geschichte, die du angerissen hast, die auch der Klappentext so ein bisschen so weitergeht. Es hat ein bisschen was mit Liebe zu tun, es hat was mit unterschiedlichen Menschen, nenne Standesunterschiede zu tun. Du tauchst ein in eine Welt, wo wir alle, glaube ich, nicht so wirklich täglich sind, die Welt der Reichen. Ne, schön will ich gar nicht sagen, aber das ist die Welt der Reichen. Mit ihren eigenen Regeln, mit sehr fest verschlossenen Türen und Fenstern, wo nicht unbedingt rauskommen soll, was da drin geschieht. Na, und das war für mich ein cooler Ritt, mal in diese Richtung zu lesen. Und es gibt ein paar Sachen, die haben mir richtig gut gefallen. Also zum Beispiel, das ist aus der Sicht von Nora erzählt. Das hast du ja auch nicht immer, eine Ich-Erzählerin. Und ich finde sie als Figur einfach interessant. Sie ist vielschichtig. Sie gibt auch durchaus zu, dass diese Reichenwelt sie ja auch ein bisschen beeindruckt, ne, dass das auch was mit ihr macht. Trotzdem ist sie kritisch. Und es gibt herrliche Spitzen in diesem Buch, wie Nora eben die Welt der Reichen sieht. Da habe ich mehrmals wirklich laut geschmunzelt. Ja, es gibt bei mir minimale Abzüge. Da komme ich aber, glaube ich, nachher in meiner Bewertung zu. Was ganz klar ist, ich glaube, das Buch ist auch für Leute wirklich geeignet, die cool unterhalten werden mit ein bisschen Spannung und das eventuelle Verbrechen, das Verschwinden von Will. Das ist der rote Faden, aber es ist kein klassischer Krimi oder Thriller. Es legt Wert auf andere Sachen und wie die beiden Autoren das machen, sage ich mal, alter Schwede, wirklich gut. Also wer Bock da auf sowas hat, ist bestens bedient.
Ah, ich finde das so spannend, wie du das zusammengefasst hast. Also das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich finde auch, wer die Serie vielleicht gesehen hat, Big Little Lies, auch wenn die in Kalifornien, in Monterey spielt, aber dieses Buch in Florida, das gibt einem eben auch so dieses, ich bin ein Outsider und komme in die Welt der Reichen rein und sehe das, aber bin auch, ne, so wie du sagst, auch so ein bisschen beeindruckt davon und will dazugehören. Aber andererseits ist da eben auch diese Distanz und so. Also das fand ich schon sehr, sehr gut gemacht. Wer das mag und auch so ein bisschen Glamour. Und ich fand auch dieses Feeling in Florida, man konnte sich das gut vorstellen, in diesem fiktiven Ort Winter Park. Mir hat auch gefallen, wie schnell ich durch die Seiten geflitzt bin. Also ganz am Anfang habe ich etwas gebraucht, aber dann konnte ich es wirklich nicht mehr weglegen. Es gab da eine tolle Sogwirkung und auch einen schönen Lesefluss, was ja bei einem Spannungsstoff schon immer die halbe Miete ist. Ich mochte auch, dass sich einige Wahrheiten erst nach und nach im Laufe der Geschichte entblätterten und es so doch einige Twists und Überraschungen auch gab. Wie fandest du denn, du hast es gerade schon angesprochen mit Nora, insgesamt die Figuren bzw. die Charakterzeichnung, Christian?
Da kommt zu Teilen ein ganz kleiner Abzug in der B-Note. Ein Highlight finde ich, positiv natürlich gemeint, die Nebenfiguren. Also neben Nora ist noch ziemlich wichtig im Laufe des Romans die erste Frau von dem Will, von dem Verschwundenen, die gemeinsame Tochter der beiden. Ne, das sind so Nebenfiguren, wie man sie gewohnt ist, aber ich finde sie gut dargestellt. Eine ganz spannende Nebenfigur ist Este, das ist eine Nachbarin, mit der Nora mehr als nur sich anfreundet. Die beiden sind wie Blutschwestern und das ist so cool, das ist in Teilen lustig, das ist immer wieder auch mit 10% Nachdenklichkeit, also was bedeutet Freundschaft, wie ehrlich muss man auch zu Freunden sein, auch wenn es manchmal wehtut. Da habe ich gedacht, alter Schwede, es ist richtig, richtig gut dargestellt. Es gibt eine Sache, die ich ein bisschen für die Qualität von dem Roman ein bisschen schwach fand und das ist Noras Sicht auf Will, immerhin ja ihr erst heftige Romanze, dann Ehemann, weil dieser Will ist Arbeitstier durch und durch. Na, also der hat, wo ich einen 10-Stunden-Tag habe, hat der einen 18-Stunden-Tag, sein Anwaltsbüro und seinen Beruf als Anwalt geht über alles. Und da habe ich mir so gedacht, das zu dieser Love-Story und wie die beiden in Rückblenden miteinander umgegangen sind, das hakte bei mir irgendwo in der Glaubwürdigkeit. Aber wie gesagt, ich würde das wirklich als Abzug in einer B-Note, ne, und das Leute, die mich kennen, wissen, das sage ich auch oft im Hammett, ich finde was gut, richtig gut, ne, und Abzug in einer B-Note ist dann das. Das hat mir ganz persönlich nicht so gefallen, da fehlte mir was zu der, wohlgemerkt, zu der Qualität der anderen Figur.
Also ich fand auch, Nora war eine angenehme Protagonistin. Sie war auch irgendwie sympathisch, ne, also zugänglich. Manchmal aber auch auf ihre Art und Weise auch so ein bisschen undurchsichtig beziehungsweise auch unzuverlässig. Ne, eine unzuverlässige Ich-Erzählerin, das mag ich ja auch immer ganz gern. Und sie war natürlich auch ein bisschen naiv. Klar, sie ist noch recht jung, aber jetzt auch nicht mehr, sie ist jetzt keine 19 mehr, aber trotzdem relativ jung. Sie ist auch ein gebranntes Kind, also mit der Backstory mit ihrer Mutter und so. Das fand ich auch ganz gut dargestellt. Einige andere Figuren, da stimme ich dir zu, auch zum Beispiel der beste Freund von Will. Die sind teilweise schon etwas blasser geblieben, manche fast so stereotyp. Das hat mich aber hier nicht so sehr gestört, weil ich insgesamt schon sehr gut unterhalten wurde. Ich fand auch, Este war eine super coole Figur, aber man hat sich trotzdem immer gefragt, kann man ihr vertrauen? Und das finde ich so großartig, das mache ich ja im Krähenzimmer auch, wenn du dich erinnerst. Du hast da diese Freundesgruppe, die Eingeschworene, und du denkst immer so, ja natürlich, ich will denen vertrauen und auch deiner Familie oder ne, also den Personen, die dir am nächsten stehen, aber kannst du ihnen wirklich vertrauen? Und ich finde, das macht ja auch sowas mit einem, das macht ja so ein Kopfkino auch auf, wenn man quasi das liest. Finde ich auch sehr, sehr gut. Du hast jetzt schon gesagt, was dir nicht so gut gefallen hat. Gab es sonst noch was oder sind das alle Abzüge in der B-Note?
Ja, das ist so ein bisschen dieses bei dem Kollegen von Will, dem Anwalt, die arbeiten mit vielen Anwälten zusammen, aber sie schmeißen den Laden ja zu zweit. Das war mir so ein bisschen zu stereotyp, wie du sagst, gut und böse. Der Typ ist herrisch, ungerecht und da fehlt mir was. So eine Figur brauche ich persönlich nicht wirklich, weil jeder Mensch hat 100.000 Facetten, egal wie er auftritt. Aber das sind wirklich, also ich möchte das nochmal betonen, das sind kleine Abzüge, die mir eher deswegen aufgefallen, weil das andere um 3 Stufen, um 3 Ligen deutlich besser war. Bin ich auch ganz ehrlich, das hätte ich bei einem sogenannten Beach-Crime-Buch so nicht erwartet. Von daher war es für mich auch toll, diese Erfahrung zu machen.
Christian hat nochmal seinen so ohnehin schon riesigen Horizont erweitert. Oh, das liebe
Nein,
ich. Ich freue mich gerade richtig.
Das werde ich hoffentlich noch 40 Jahre so machen können. Das ist wie immer auch für mich ein Beispiel. Auch ich bin mit manchen Vorurteilen behaftet. Ich glaube, jeder ehrliche Mensch ist das, also der ehrlich Sachen zugibt. Und ich habe auch jetzt nicht speziell bei Happy Wife, aber manchmal denke ich auch, ich bin auch selber manchmal konträr. Manchmal sage ich, das Buch ist hervorragende Unterhaltung und meine das zu 100% positiv. Und bei manchen Büchern denke ich, naja, die werden mich unterhalten, brauche ich das. Auch ich habe als lesender Mensch so viele Facetten, ne? Und deswegen finde ich es immer gut, wenn ich meinen kleinen Horizont erweitern kann. Und das, wie gesagt, abends in Schwerin, das hat mir diebischen Spaß gemacht. Ich habe länger abends mit Leselampe am Bett gelesen, als ich das zu Hause tue. Ne? Da habe ich einen relativ disziplinierten Ablauf, aber das fand ich einfach cool.
Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weißt du, an welche, das wollte ich unbedingt noch sagen, an welche Art des Thrillers beziehungsweise an wen mich Happy Wife auch erinnert hat? Gerade so dieses, wie es geschrieben ist und auch die Zugänglichkeit an Freda McFadden. ich wage sogar zu sagen, ein bisschen tiefer und ein bisschen realistischer, weil bei Freedom McFadden ist es ja oft so, dass du am Ende diesen riesigen Plot-Twist hast, der irgendwie von nirgendwo hast du dir den kommen sehen und das ist dann so ein bisschen absurd. Dann sagen viele, oh, ist das super twisty und cool, das habe ich nicht kommen sehen. Aber wir sind ja beide auch Fans davon, wenn du, also wir wollen keinen Twist um des Twists willen. Ne? Also man freut sich schon, wenn man so ein bisschen auch dahin rätseln kann, so wie bei Agatha Christie, dass du dir deine eigenen Hinweise irgendwie zusammenbringen kannst. Aber ich finde von der Zugänglichkeit, also dass zum Beispiel jemand auch mal sagt, das wäre auch so ein Thriller, den man als ersten Thriller gut lesen könnte, finde ich. Na, weil da einfach so, weil man so durch die Seiten fliegt, ja.
Genau. Und Zugänglichkeit stimmt, auch Freda McFadden, ne, vor allen Dingen die ersten beiden von der Trilogie um Housemaid. Aber hier definitiv ein paar Stufen höher ist die Tiefe der Figuren und die Lebendigkeit. Ob das Nora ist, ob das die Nachbarin Este ist, so, das ist Paradebeispiel für mich. Toller Plot, prima Twist, mag ich auch gerne, ne, dass ich selber überrascht werde oder meinetwegen auch ein offenes Ende. Das kann alles sein, aber Bücher leben von den Figuren und in richtig guten Büchern ist, wird aus der Figur ein Mensch. Und teilweise habe ich mich da nicht gesehen. Ich bleibe lieber im Hammett. Ich kenne meine Grenzen. Bei ein paar Szenen war ich schon im Buch mittendrin dabei.
Wie würdest du es denn bewerten, Christian? Du hast gerade schon gesagt, auch als Leser hast du viele Facetten. Und genauso ist ja auch jeder Mensch und jeder Leseeindruck eines Buches individuell. Wir haben ganz oben einen Muss in jedem Krimi-Bücherregal. Kriminell gute Unterhaltung, solider Krimi mit kleinen Schwächen. Muss man aber nicht oder Finger weg. Was sagst du?
Also ich sage definitiv die zweite Rubrik von oben, kriminell gute Unterhaltung, und kann das sogar noch erhöhen, wenn jemand von der Hörerschaft da draußen sagt, oh, das klingt gut, ich habe Bock, ich lese sowas gerne, so wie ihr das angerissen habt. Für den sollte das dann fast ein Muss sein, weil ich finde das ziemlich perfekt gemacht. Ich habe jetzt nicht 100 Vergleichstitel, die in dieser Art aufgebaut sind, aber es kommen ganz viele positive Faktoren zusammen, zum Beispiel auch wenig Gewalt, trotzdem Spannung. Na, das ist für viele Leute da draußen auch ein Merkmal, wo sie die Ohren spitzen und sagen, cool, sowas mag ich. Es ist ein interessantes Setting, diese Welt der Reichen. Trotz allem, glaube ich, relativ glaubhaft. Vieles von dem ist ja kein Quatsch, was die beiden da schreiben. Und von daher definitiv kriminell gute Unterhaltung. Und für Leute, die das mögen, dieses kleine Untergenre, wo ich auch noch eine halbe Stufe höher.
Auch das unterschreibe ich so. Und ich bin ja Leute, die sowas mögen, um dich jetzt mal direkt zu zitieren. Und deshalb sage ich, ein Muss in jedem sommerlichen Urlaubskoffer, nein, in jedem Krimi-Bücherregal. Damit macht ihr auf jeden Fall nichts falsch, wenn euch jetzt dieses Buch und unsere Besprechung hier dazu in zwei Stimmen ein Buch angesprochen hat.
Ich weiche mal ganz kurz vom Sendeplan ab. Wie die Hörerschaft da draußen ahnt, bereiten wir uns ja mal ziemlich gut auf diese Sendung vor. Und es ist kein Witz, das wissen viele. Ich lese immer erst, was schreiben andere Menschen über Krimis, Thriller. Ich lese das erst dann, wenn ich meine Meinung nach dem Lesen habe. Das ist auch bei Happy Wife so gewesen. Heute habe ich in ein paar Minuten vor dem Podcast gelesen, wie ist eigentlich die Lesermeinung? Wie wird es auf Plattformen bewertet? Wie wird es im englischen Sprachraum bewertet? Und auf der 17. Google-Seite kriegte ich dann eine Meldung, dass die beiden Autoren ein neues Buch herausbringen im Juli. Ich weiß nicht, ob du das schon weißt.
Nee.
Und zwar wird das Buch heißen Perfect Life statt Happy Wife jetzt. Es sind wieder die beiden bekannten Autoren. Und jetzt halte dich fest, das finde ich super cool. Nora wird zwar mitspielen, aber nur in einer Freundinnenrolle, weil die Hauptfigur ist Este, ihre Nachbarin.
Ah!
Und das finde ich, genau.
Toll, Este ist der heimliche Star.
Genau, ich habe mit etwas dunklerer Stimme aufgejaucht als du gerade, aber ich finde es auch total cool. Und die englische Ausgabe wird im Juli bestellen und ich habe sie vorhin fürs Hammett vorbestellt.
Dann kommt bestimmt die deutsche dann nächstes Jahr, ne? Und da kann man sich dann
genau,
auch schon
also der
freuen.
Zuständige Random House Penguin Mensch Deutschland besucht mich Mittwoch früh um 8.30 Uhr im Hammett. Ne, das dauert ein bisschen länger, deswegen machen wir das vor 10, anderthalb Stunden. Und ich werde meine Bestellung für das Halbjahr erst abgeben, wenn er mir zusichert, dass der Verlag auch das zweite Buch der beiden Autoren macht. Und dann gucken wir mal, ob die Marktmacht vom Hammett ausreichend ist.
Ja, und die Marktmacht unseres Podcasts hier in dieser glühenden Empfehlung, genau, die wir abgegeben haben, wenn Happy Wife dann auch ein Achtungserfolg hoffentlich ist. Was gibt's Neues im Spannungsbereich? 106 Novitäten gibt's im Juni. Ich habe mir mal die Daten auf der Hammett-Webseite für die einzelnen Monate angesehen und das ist nach Januar und November der zahlenmäßig schwächste Monat. Dabei stehen doch die Ferien und somit Lesezeit vor der Tür. Warum ist das denn so, Christian? Erklär uns das doch mal bitte.
Also ich glaube, das hat damit zu tun und dann ist es, glaube ich, auch leicht verständlich und erklärbar. Die Verlage wissen ja, mit Juni beginnen die ersten Schulferien, Ferienzeiten. Manche fahren ja auch schon vor den Schulferien weg. Es geht dann in Juli, August. Das sind relativ schwache Monate von den Zahlen. Das ist aber vollkommen ausreichend, weil etwas übertrieben gesagt, du gehst in eine Buchhandlung, du kaufst dir 1, 2, 3 Taschenbücher oder E-Books, was auch immer, von dem, was da ist. Plus sowieso, du hast 1, 2 im Hinterkopf, die im Februar, März, April, Mai erschienen sind. Das ist ausreichend. Und jetzt irgendwelche für die Verlage wichtige, hammerwichtige Spitzentitel rauszubringen, würde wenig Sinn machen. Das gleiche Phänomen, in Anführungszeichen, hast du im Monat Dezember. Viele da draußen denken, wieso, das ist doch der Monat schlechthin im Jahr. Stimmt auch, da werden am meisten Bücher gekauft, viele verschenkt, viele zum selber lesen. Aber in dem Monat erscheint immer relativ wenig. So ist es auch in der Ferienzeit. Also das ist kein schlechtes Zeichen oder die Verlage lassen uns auch nicht hängen, sondern es ist jedes Jahr so.
Sehr interessant. Also dann sollte es ja aber trotzdem eigentlich leichter gefallen sein, weil die Auswahl geringer ist, da 3 Stück auszuwählen. Ich bin gespannt, was du sagst, Christian. Welche Thriller und Krimis reizen dich denn diesen Monat ganz besonders?
Ich habe auch wieder 3 gefunden. Ich mache das ganz kurz. Mein erster ist vom norwegischen Autoren Jo Nesbø. Der wird den meisten Menschen bekannt sein. Genauso bekannt ist, dass ich den nur noch in Teilen lese, nämlich wenn er keine Harry-Hole-Romane schreibt. Die fand ich mal sehr gut, aber die sind mir zu platt, gewalttätig, brutal geworden. Die lese ich einfach nicht mehr. Was jetzt erscheint im Juni, ist aber Insel der Ratten, ein eigenständiger Roman. Und da jauchzt mein kleines Herz laut auf. Es ist ein Roman, der in einer nahen Zukunft spielt und der dystopisch ist. Und ich liebe es, wenn schreibende Menschen auch mal ihr Muster verlassen. Das hat Jo Nesbø immer getan. Er hat auch zwischendurch eigenständige geschrieben, trotz dem weltweiten Erfolg von Harry Hole. Aber wie gesagt, ich brauche Harry Hole nicht mehr. Aber auf den freue ich mich. Ja, ganz kurz in einem Klappentext, da geht hervor, dass eine Gesellschaft existiert, auch wenn es nur in ein paar Jahren Entfernung ist, die anders ist, als wir das kennen. Es ist Brutalität, es ist hartes Leben da draußen. Das interessiert mich, wie so ein Autor, den ich ja wirklich gut kenne. Ich habe 11 Bücher von ihm gelesen, wie der das macht. Und ich freue mich, dass er von seinem Muster abweicht. Das ist einfach mein erstes. Jetzt kommt dein erstes.
Ja, und das ist She's a Star von Meredith Hambrook. Das ist eine kanadische Autorin, die unter anderem als Fernsehautorin erfolgreich ist. Und das ist ein Buch, das, wenn ihr das seht in der Buchhandlung, es hat ein bisschen gruseliges Cover, finde ich, und wird als Mischung aus Satire und Horror-Thriller beschrieben für Fans von Yellowface. Yellowface habe ich ja letztes Jahr mit einer kleinen Verspätung gelesen und das fand ich wirklich gut, wenn auch verstörend, aber gut. Und für einen Hauch von Horror bin ich in der Literatur ja ohnehin zu haben. Und das ist auch die neueste Vertreterin der sogenannten Weird Girl Fiction, die ja oft sehr schräge, neurotische und ungefilterte Protagonistinnen haben. Und darum geht's. Jessamine ist Platzanweiserin im Theater, will aber eigentlich auf die große Bühne. Und ihr Theater kündigt dann eine Inszenierung des Klassikers The Sound of Music an. Da muss sie doch die Hauptrolle bekommen. Aber Pustekuchen, stattdessen darf sie nur die launischen Kinderdarsteller betreuen. Die Frustration wächst, ihr Ehrgeiz wird zur Obsession und die Grenzen zur Wirklichkeit verschwimmen. Und die Rezensionen sind tatsächlich sehr gut auf den englischen Seiten. Und deshalb freue ich mich da sehr drauf. Ich finde, es klingt auch interessant, es ist mal was anderes. Gerade so Satire, finde ich, liest man auch nicht so oft. Und She's a Star ist bereits am 1.6. bei Pola erschienen. Jetzt kommt dein zweites, Christian.
Spannend. Genau, da freue ich mich, um es mit meinen Worten zu sagen, diebisch drauf. Im Polente Verlag wird von Thomas Duszynski, einem polnischen Autoren, der dritte Band der beginnenden Glatz-Reihe erscheinen. Glatz Rübezahl ist der Titel. Und ich habe die ersten beiden gelesen. Der erste war damals noch beim Jaron Verlag, der zweite beim Polente Verlag. Das ist Niederschlesien der ganz frühen 20er Jahre, diesmal 1923. Und was mich an den ersten beiden Romanen so begeistert hat, ist gar nicht unbedingt der Plot, der ist gut, der ist spannend, der ist der berühmte rote Faden, aber es ist die Zeit, es ist das Verhältnis Polen zu Deutschland, Polen, Europa. Die Stimmung, die Sicht auf das, was war, auf das, was noch kommt, was auf Europa zurollte. Da freue ich mich wirklich schon lange darauf. Der ist, glaube ich, seit Januar für Juni angekündigt. Und ich weiß, so im Januar habe ich gedacht, oh mein, nur das ist ein halbes Jahr hin, ey. Und jetzt wird da diese Tage hier rund um die Podcast-Folge 24 erscheinen. Und das, ja, freut mein kleines Herz. Jetzt kommt reine Nummer 2.
Ja, erstaunlich, ne? Wie schnell das Jahr vergangen ist, muss ich wirklich auch mal sagen. Mein zweiter ist The Vacation von John Mars. Und John Mars ist ein in London lebender Autor und irgendwie ein Phänomen, finde ich, Christian. Er hat nämlich mehrere Millionen Bücher verkauft und ist im angloamerikanischen Raum so präsent. Ich sehe seine Thriller auch so oft auf dem englischsprachigen BookTok. Da wird er oft sogar in einem Atemzug mit Freida McFadden genannt. Die ist ja momentan die wohl gehypteste Spannungsautorin, wie man sie auch immer findet. Aber dafür ist er hier in Deutschland doch noch erschreckend unpopulär. Also er hatte diesen Erfolg mit The One, das wurde ja auch für Netflix verfilmt und so weiter. Aber so dieser ganz große Thriller-Stardom, dieser ganz große Durchbruch ist jetzt für mein Gefühl her so ein bisschen bislang ausgeblieben. Oder wie siehst du das?
Ja, das ist definitiv so. Ich kenne den Namen halt auch eher durch die Bücher, den Erfolg im englischsprachigen Raum. Ich glaube, das kann ja auch keiner wirklich so genau erklären. Diese Fälle gibt es immer wieder mal, dass es jemand ein 7/10 der Welt extrem erfolgreich ist und alles eigentlich auch für den deutschen Markt passt. Und dann wird auch das Buch übersetzt oder eins der Bücher und es läuft aber auch nicht mehr. Das gibt es immer wieder, das sind Überraschungen, es ist sicherlich aber auch ein Punkt, der diesen Buchmarkt nicht zu 100% berechenbar macht. Das ist so.
Naja, vielleicht kommt ja jetzt der große Durchbruch auch hier in Deutschland mit The Vacation. Das ist, glaube ich, ein schöner Thriller bzw. Spannungsroman auch für den Sommer und für den Urlaub. Es geht nämlich ins sonnige, glamouröse Los Angeles, wobei im International Hostel von Venice Beach vom Glamour nicht mehr viel zu merken ist. Dorthin fliehen nämlich viele Backpacker für einen schmalen Taler vor ihrer Vergangenheit und auch vor dunklen Geheimnissen. Und 8 von ihnen würden, um diese Geheimnisse unter Verschluss zu halten, sogar töten. The Vacation erscheint heute am 10.06. bei Heine.
Ah, dann komme ich zu meinem dritten. Wird viele Menschen da draußen nicht unbedingt verwundern. Hey, es ist was aus Japan. Und zwar vom Edogawa Rampo. Der Titel wird heißen Tokio bei Nacht. Es ist der erste übersetzte Roman des Autoren, obwohl er schon einige Jahre auf dem Buchbuckel hat. Edogawa Rampo ist ein Pseudonym eines japanischen Autoren, wo man sagt, man kann das überall nachlesen, wenn ein japanischer Mensch Edgar Allan Poe ganz schnell ausspricht, kommt Edogawa Rampo heraus vom Phonetischen. Finde ich nur ein nettes, nicht wichtiges, aber nettes kleines Sprengsel dabei. Und ich freue mich deswegen so drauf. Ich habe zu Beginn meiner Zeit im Hamlet, ich sage mal 2000, 2001, gab es ein Band mit 8 Erzählungen dieses Autoren. Und ich dachte so, cool, ich habe noch nie was aus Japan gelesen. Diese Geschichten fand ich wirklich toll. Danach ist nie wieder was von ihm übersetzt worden. Er ist aber bis heute einer der erfolgreichsten japanischen Autoren. Er hat so, glaube ich, von 1910 bis 1975 gelebt und viel geschrieben. Gilt als einer der Großmeister des japanischen Kriminalromans. Ist heute noch in Japan wirklich ein Star, obwohl viele Jahre tot. Ich freue mich einfach auf das Buch, ohne jetzt viel noch vom Klappentext im Kopf zu haben. Es geht um eine junge Frau, meine ich, die frisch verheiratet ist, die eine Freundschaft mit einem Krimi-Autoren hat und dann taucht plötzlich in Form von Erpresserbriefen ein ehemaliger Liebhaber, lange vorher gewesen, diese Liebschaft, auf der sie erpresst. Und kurioserweise ist dieser erpressende Mensch, von dem sie ewig nichts gehört hat, der auch verschwunden ist, auch Krimi-Autor. Das ist wohl so ein Motiv, wo Edogawa Rampo oft mitgespielt hat. also innerhalb auch der schreibenden Krimiszene. Und da ich ja dieser Krimiszene nicht ganz abgeneigt bin, freue ich mich umso mehr drauf. Es müsste auch beim Kamper Verlag erscheinen. Das habe ich mir jetzt noch nicht mal aufgeschrieben, peinlicherweise, aber ich bin mir ziemlich sicher. Jetzt kommt deine Nummer 3.
Das klingt ja gut, Christian. Ich bin ja Fan der Werke von Edgar Allan Poe, muss man immer sagen, nicht von ihm selbst. Er war, glaube ich, seltsam, wenn man es im besten Fall so sagen will. Sehr, 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 sehr seltsam, sehr, sehr schwierige Persönlichkeit. Aber seine Werke finde ich toll und ich muss ja unbedingt auch tiefer rein in dieses ganze Japan-Rabbit-Hole, in dem du ja schon bis über beide Ohren steckst. Das heißt, das wäre vielleicht mal was ganz Schönes, auch für mich. Danke für den Tipp. Ja, mein dritter Tipp für den Juni ist Killer Trail, Dreh dich nicht um, von Eliza Jabor. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wir kommen also von einem Autor mit John Morris, der schon viele Bücher veröffentlicht hat, zu einer Debütantin. Eliza Jabor ist eine US-Amerikanerin aus Iowa und legt eben mit Killer Trail, beziehungsweise auf Englisch heißt der Backstabbers. Und das ist so ein schöner, doppeldeutiger Titel, ihr Thriller-Debüt vor. Jade ist nämlich mit ihren besten Freundinnen auf dem Bones Hollow Trail im US-Staat Washington wandern. Die drei sind nicht nur aufgrund der Schwarzbären, Pumas und unberechenbaren Stürme recht ängstlich unterwegs, sondern auch, weil sie einen True Crime Podcast gehört haben, in dem es darum geht, dass auf dem Trail einst ein Serienmörder sein Unwesen trieb. Und als eine der Freundinnen sich dann den Knöchel verletzt, müssen sie einen zwielichtigen Einsiedler um Hilfe bitten. Doch nicht nur dem trauen sie nicht, irgendwann können sie nicht mal mehr einander vertrauen. Und der Verlag schreibt hier, eine wilde Achterbahnfahrt von einem Thriller. Twisty, blutig, knallhart, ein riesiger Lesespaß. Und ich finde das ganz interessant, weil für mich klang es jetzt gar nicht so blutig und knallhart. Aber ich glaube, das könnte mir trotzdem total gut gefallen, weil ihr wisst ja, ich mag es ja nicht ganz so Blut- und Schlachteplatte-mäßig, um hier nochmal unser Schlagwort, auch was wir schon öfter bemüht haben, in unserem Podcast einzubringen. Aber da bin ich wirklich mal sehr, sehr gespannt. Ich finde, die Kombination klingt total interessant von der Bewertung eben des Verlags, aber auch von dem Plot mit den Mädels auf dem Wandertrail. Und dieses Buch erscheint am 17.06. im Aufbau Verlag. Christian, das war sie, unsere 24. und gleichzeitig letzte Folge des Jahres vor meiner Babypause und vor unserer Krimi-Duett-Pause. Wie verbringst du denn den Krimi-Duett-freien Sommer, beziehungsweise was hast du für den Rest des Jahres noch geplant, was du jetzt schon verraten kannst?
Ja, ich habe ja schon angedeutet, mein Jahresurlaub, die 5 Tage in Schwerin sind rum, leider. Aber ich blicke hoffnungsvoll in den Sommer, weil das beginnt mit Kleinigkeiten. Wie alle wissen, die Temperaturen steigen, die Tür vom Hemmet kann wieder offen sein. Das ist tatsächlich gar nicht scherzhaft gemeint, das ist für mich total wichtig. Ich mag den Kontakt mit der Straße, mit den Leuten und es ist was anderes, ob die Ladentür auf oder zu ist. Inzwischen haben wir sie dauerhaft auf. Von daher bin ich positiv gestimmt. Ich bin tatsächlich gespannt. Wir haben ja 2 große Ereignisse, die Fußball-Weltmeisterschaft und Berliner Schulferien, die sich so ein bisschen überschneiden. Und ich bin mal gespannt, wie man das dieses Jahr merken wird. Im Hemmet ist es in den Sommerferien immer ein bisschen ruhiger. Dafür kommen Leute aus anderen Städten, was ich immer ziemlich cool finde. Ne? Die sagen dann, hey, ich bin zum ersten Mal hier. Ich kenne euch durch den Newsletter, durch eure Webseite oder durch Krimi-Duett. Ja, das sind alles schöne Erlebnisse. Fußball-WM habe ich schon so und so erlebt, ne, dass die Leute vorher sagen, interessiert mich nicht. Und dann plötzlich sind die Straßen leer, egal ob Vorrunde ist oder Halbfinale. Ne, das ist für mich ja auch nicht ganz unwichtig so. Aber ich bin da tiefenentspannt, weil es gibt gute Bücher, gute Programme und das wird schon alles hinhauen. Ansonsten ist es tatsächlich so, dass ich, wie gesagt, fleißig war. Die Vorschauen der Verlage sind jetzt so bis Dezember ziemlich komplett auf meiner Webseite. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr Zeit. Den Laden betrifft das nicht. Da lese ich auch nicht. Aber wenn ich dann Wochenende zu Hause bin, Sonntag oder auch meine beiden sogenannten freien Nachmittage habe, werde ich endlich wieder mir ein Buch schnappen können, mich ins Café setzen können, auf eine Bank oder hier oben zu Hause lesen in meiner Wohnung. Und da freue ich mich tatsächlich drauf, weil auch Schwerin, ne, das war ja, wie gesagt, im Himmelfahrt herum im Mai, mir wieder gezeigt hat, wie viel Spaß mir Lesen macht. Ich habe viel Arbeit immer um mich rum, du kennst das, aber ich lese einfach gerne. Und wenn du dann gute Bücher hast, ist das eine Freude. Und von daher bin ich ja locker und entspannt und gucke und freue mich, dass wir dann ja, mal gucken, wann es wird, aber dann irgendwann nach der Babypause mit der 25. Folge weitermachen. Du hast ja ein bisschen anderes Programm vor dir.
Ja, das stimmt. Und man muss auch wirklich sagen, du hast es schon gesagt, die Leute können dich im Hemmet treffen. Das ist so schön, ne? Also wenn ihr Sehnsucht nach Christian habt, weil es nicht mehr jeden Monat Krimi-Duett gibt, dann könnt ihr ihn jederzeit in der Friesenstraße im Laden besuchen und euch auch persönliche Tipps abholen. Ich sage das jetzt einfach mal so, da steht Christian euch gerne zur Verfügung. Aber auch natürlich sein sehr kompetentes und nettes Team, sodass ihr 2026 den Rest des Jahres nicht ganz auf dem Krimi-Trockenen sitzt. Bei mir wird es trotz Pause bei meinen Podcasts nicht ruhiger, klar. Natürlich haben Rowold und ich noch ganz viel geplant, auch zum Krähenzimmer. Folgt mir also sehr gern auf Instagram, um dann nichts zu verpassen und vor allem auch mit mir in Kontakt zu bleiben. Mich könnt ihr nicht einfach im Laden treffen. Und ich möchte natürlich unbedingt wissen, wenn ihr das Krähenzimmer gelesen habt. Außerdem nehme ich euch auch mit beim Schreiben meines nächsten Thrillers, der, auch das können wir schon mal verkünden, im Herbst 2027 bei Rowold erscheinen wird. Mal sehen, ob ich meinen Entwurf schaffe, bis das Baby da ist. Drückt mir die Daumen, das ist mein großer Wunsch, mein großes Ziel. Ab Herbst nehme ich mir dann aber wirklich erstmal ein paar Monate so richtig Babypause, also ganz ohne Arbeit. Außerdem kann ich heute hier aber auch schon mal verkünden, dass nächstes Jahr gleich zwei Bücher von mir erscheinen werden, eben im Herbstprogramm besagter Thriller und im Frühjahrsprogramm kommt noch bei einem anderen Verlag ebenfalls spannender Lesestoff. Wo und was genau, auch das erfahrt ihr noch dieses Jahr auf Instagram. Und schreibt mir gern auch mal eine Mail, falls ihr gar nicht auf Insta seid und das sowieso doof findet, dass solche Sachen immer da, also auf Social Media geteilt werden. Ich überlege nämlich auch, ein Newsletter ins Leben zu rufen und über meine Webseite quasi, dass man sich da eintragen kann. Und auf meiner Website www.carolinfrei.de, da findet ihr bald auch die ersten Lesetermine. Und meldet euch gerne, wo ich jetzt gerade Newsletter sage, haben wir auch schon lange nicht mehr zu aufgerufen, meldet euch auch gerne für den Newsletter des Hemmet an. Weil da gibt's auch immer viele Tipps und Rätsis und so ebenso. Und es gibt auch was zu gewinnen. Ebenso auf der Website des Hemmet, wo ihr auch alle Bücher findet, über die wir zum Beispiel im Krimi-Duett gesprochen haben. Die seht ihr auch hier in den Shownotes. Ebenso alle wichtigen Infos, Links und Adressen. Wir freuen uns auf euch im neuen Jahr und sagen erstmal vielen, vielen Dank und alles, alles Gute.
Ja, dem schließe ich mich an. Und genau, es ist einfach nur eine Pause und alles wird gut.
Danke auch dir, Christian, und danke an unsere liebe Hörerschaft. Macht es gut. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.